Es ist alles ganz spannend, weil wir ja noch nie Tele gekabint haben. Nein, das ist das erste Mal.
Telekabine.
Wegen Corona. Mhm. Haben wir jetzt eine Telekabine. Ich sitze bei mir, du sitzt bei dir, ich sitze bei mir.
Ja.
Und ich trinke mal einen Schluck. Das ist ernst irre. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingerichtet, weil ich sehr aufgeregt bin, weil diese Ausrüstung, die ich mir mal gekauft habe, zum allerersten Mal zum Einsatz kommt.
Das finde ich ja überhaupt sehr gut. Also ich hab jetzt schon mehrfach, wenn ich irgendwas mache, dann werde ich relativ leicht frustriert und gebe auf, wenn ich das passende Werkzeug nicht finden kann. Also wenn ich irgendwas zersägen möchte und ich finde die Säge nicht, dann schmeiße ich das Holz in die Ecke.
Ja,
und es zerbricht. Dann säge ich das halt nicht auseinander. Wenn ich aber was zersägen möchte und ich finde sofort die richtige Säge, zersäge ich das und dann funktioniert das. Und wenn ich diese Säge noch nie vorher benutzt habe, aber einfach schon ein halbes Jahr vorher gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, hey, vielleicht brauche ich bald mal eine Säge, mhm, dann freue ich mich immer sehr, dass ich klug genug war, im Vorhinein auf Sachen zu besorgen und dann sie zu benutzen. Zum Beispiel habe ich neulich zum ersten Mal so einen kleinen Heißluftföhn gebraucht, den ich vor Jahren mal so aus Spaß gekauft hatte. Das kann ja nie schaden, einen kleinen Heißluftföhn zu haben.
Naja.
Also nicht
die einen sagen so, die anderen sagen so.
nicht für Haare trocknen, weil wofür brauche ich sowas? Ja.
Ja.
Mhm. Also ich habe auch einen Föhn für Haare. Also einfach, weil man hat ja sowas. Ich hatte ja mal Haare.
Ja, so alt ist der Föhn schon.
Da kann man zum Beispiel auch super das Handtuch ersetzen damit. Kann sich ja trocken föhnen. Sehr angenehm. Mhm. Und dann habe ich, hatte ich eben dieses Heißluftgerät gekauft, um Lötzinn zu beschmachen. Das kann halt ein bisschen heiß, das kann, also nicht so, das hat so, wie heiß geht der denn? Ich glaube 300 Grad ist auch ein bisschen viel für die Haare.
Aber gut für eine Pizza vielleicht.
Man kann auch gezielt Pizza nachbräunen damit. Mhm. Und man kann halt Sachen, die irgendwie aufgeschmolzen werden müssen, so ein bisschen massieren. Und es war so ein Stück Plastik war verbogen, habe ich das damit ein bisschen aufgeheizt und dann hat das funktioniert. Und da war ich sehr glücklich, dass ich dieses Heißluftgerät schon lange in der Schublade hatte. Und manche Leute sagen, kauf keinen überflüssigen Mist. Manche Leute sagen, du kannst gar nicht genug Blödsinn zu Hause haben, um im richtigen Moment in die Schublade zu greifen und dann zu sagen, hey, ich habe ja so einen Heißluftföhn.
Es gibt keinen überflüssigen Mist, es gibt nur den falschen Zeitpunkt. Das ist doch der Punkt. Ja, das ist ja, ich sag mal, ich habe das Ding vor, keine Ahnung, langer Zeit gekauft, vor einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung. Das ist ja
dein Mikro.
Ja, mein Mikro. Mhm. Ich habe das irgendwann gekauft und dachte, okay, und dann habe ich es irgendwie einmal fast, hätte ich es einmal fast gebraucht. Und da habe ich es aber nicht geschafft, dem Computer zu sagen, dass er bitte das externe Mikrofon benutzen soll. Mhm. Und ich habe immer gesprochen und da war total zufrieden. Und es war aber dann das interne Mikrofon vom Mac.
Ah, ein Klassiker.
Ein Klassiker. Und das klang aber auch okay eigentlich. Und dann war ich zuerst total sau zufrieden und dachte, passt schon. Und merkte irgendwann, nee, irgendwas stimmt das nicht. Und dann war ich frustriert und habe es weggelegt. Mhm. Und heute hat es seinen feurigen Einstand hier in der Sprechkabine.
Ja, ich habe gerade auch vom Rode den kleinen Bruder von deinem Mikro hier.
Der hat einen noch kleineren Bruder?
Ja, das ist das NT-USB Mini.
Oh.
Und das ist im Grunde das sehr ähnliche Ding, halt ein bisschen kompakter und auch ein bisschen billiger. Und das habe ich gestern auch beim Bits und so ein bisschen gezeigt. Das ist auch okay. Ich finde nur, wo hast du denn mein Mikro jetzt drauf montiert? Ist das so ein Tischstativ?
Dreibein, ja, so ein kleines Mini-Dreibeinchen.
War das dabei?
Ja.
Weil das ist bei dem Mini ist nur so ein Mini-Fuß dabei, also hier so eine kleine Platte.
Ja.
Also wir sehen uns auch über sieht FaceTime aber cool aus. Nebenbei. Und die kleine Platte, die stellst du auf den Tisch und dann stellst du das Mikro auf diese kleine Platte, ist so magnetisch und ganz nett. Aber dann steht halt das Mikro so auf Bauchnabelhöhe.
Gut, dann kann man so Darmgeräusche anhören. Sie haben keinen Magenverschluss, keinen Darmverschluss, Seidel. Hey, stark!
Ja. Und ich weiß nicht genau, dadurch ist das ganze Ding kompakt, die Schachtel ist kompakt und das spart auch sicher ein bisschen Geld. Aber in diese Mikros spricht man ja doch besser mit dem Mund rein.
Ja, ja. Die allerwenigsten echten Bauchredner sind zufällig auch Podcaster, sagen wir es mal so.
Es gibt auch diesen berühmten Franzosen. Kennst du die Geschichte?
Hund?
Nein.
Es gab mal so einen Alten, der mit einem schwarzen Anzug und seinem weißen Hündchen da rumtaperte.
Lass mal sehen, wie der denn hieß. Das war Le Petoman.
Mhm.
Das war ein Herr, der lebte im Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ach so, und
der war
vor der Fernsehzeit.
Vor der Fernsehzeit, ja, das waren okay. Einfache Zeiten. Aber es war ein Furzkünstler. Ja, also der konnte Melodien und Dinge furzen.
Mhm.
Und das war eine riesen Bühnenshow.
Natürlich.
Manchmal gab es kleinere Unfälle, gut, aber
Damen fielen in Ohnmacht und diesmal nicht aus vor Begeisterung, sondern weil es nicht mehr anders ging. Ja, wenn der Körper so auf Not ausschaltete. Ja.
Naja, aber das
Furzkünstler.
Furzkünstler.
Auch unterschätzte Berufe. Hey Baby, ich habe zwar kein Geld, aber ich bin Furzkünstler. Okay, nimm mich.
Das ist dein Tinder-Profil, oder?
Ich habe keins leider, aber wenn, dann wäre es ein Furz, würde ich vorgeben, ein Furzkünstler zu sein. Klinge ich bei dir auch so komisch, wie ich hier bei mir klinge?
Du klingst eigentlich ganz normal.
Ah. Denn ich habe hier irgendwie so ein, ich habe mir den Raum überhaupt nicht vorbereitet, ne? Das ist immer so mein Arbeitszimmer, meine Bibliothek.
Du hast ja sehr viele Bücher da stehen und das hilft natürlich auch. Du kannst insgesamt ein bisschen näher noch an das Mikro heranrücken.
Ja.
Stell dir vor,
dann klingst du ein bisschen pornös.
Ja, immer. Hier ja auch.
Ohr. Hallo.
Du kannst ja noch an dem
Mitch Buchanan.
Du kannst ja noch an dem Regler drehen und dich vielleicht leiser oder lauter machen, damit du dich selber mehr oder weniger anschreist.
Ja, ich zucke immer selbst zusammen. Hier kommen dauernd Sachen rein. Das ist ja alles ganz aufregend. Sollen wir das, sagt man, Setup erklären?
Das Setup? Naja.
Wir sprechen über Internet.
Eigentlich ist das genau das normale Bits und so Setup wie immer. Nur, dass wir nicht mit den Videokameras und Zeug uns sehen können, sondern nur über ein iPhone, was bei mir auf dem Laptop lehnt.
Ja.
Mit FaceTime.
Bei mir lehnt es.
Ich habe so eine Leberkäse mit hingestellt.
Du, die hält das ganz wunderbar. Der Sound, der ist einmalig. Nein, bei mir ist es eine DVD- oder CD-Spindel. So eine Packung, die ich irgendwo ausgekramt habe. Ich habe ja Urlaub gehabt, war ja ganz lange krank und hatte Urlaub und so, immer im Wechsel. Und habe dann so angefangen, so alte Schubladen mal aufzumachen.
Schnell und wieder war, zuzumachen. Nein, das will ich gar nicht sehen. Nein,
es war aufregend. Du, es sind da Sachen drin, ich habe uralte Kabel von meinem allerersten Computer wiedergefunden. Das so ganz komisch. Also die sehen aus, als ob man damit irgendwie so ein Space Shuttle betankt oder so. Also breite, mächtige, armdicke Kabel.
Oh ja.
Oh ja, armdicke Kabel.
Baby, willst du mal mein armdickes Kabel sehen?
Mhm. Und dann, oh ja, besser als deine Furzkünste. Du meinst, boah. Ja, gekränkte Furzkünstler, auch so eine Psychologen Zielgruppe.
Ich kann nicht, wenn jemand zuhört.
Also wenn ich alleine bin, da kommen Sachen. Ich habe letztens Beethoven gemacht und das war so schön. Die Nachbarn haben schon gesagt, dass sie es gut fanden später. Ja, auf Nachfrage. Wir kennen uns kaum, aber haben Sie zufällig gestern Beethoven gehört aus Ihrer meiner Wohnung? Ja, war toll. Ich sag ja, mein Hobby. Ach, wie wunderbar. Jedenfalls, das ist unser technisches Setup. Mehr kann ich eh nicht dazu erklären. Und jetzt habe ich noch ein lukullisches Setup. Das habe ich jetzt gerade aufgegessen, mein Käsebrot, mein Käse-Sandwich gegessen, weil ich gerade von der Arbeit komme und habe ein Glas Wasser, wie es sich für Profis gehört. Aber weil ich dachte, lass uns ausgeflippt sein und irgendwas Cooles brauchen wir noch. Ich habe noch eine Flasche du kannst ja wahrscheinlich erkennen, Friesengeist.
Friesengeist, welche
Friesengeist?
Was ist das?
Friesengeist ist, was ist das überhaupt? Also ein Spezialgetränk, hier steht wirklich Spezialgetränk vorne drauf. Warte mal, es ist ein, man weiß es eigentlich nicht. Also es ist jedenfalls irgendwie so ein Getränk mit 56 Umdrehungen, wie wir junge Leute sagen.
Mhm.
Und das trank ich auf Wangerooge, als ich dort Urlaub machte. Und wir in diesem schönsten aller denkbaren Strandbar-Lokalitäten Dingsen saßen. Und wir sahen aufs Wasser und man servierte dort Friesengeist. Das ist so ein klarer Schnaps, würde ich mal sagen. Oder Likör, keine Ahnung, was. Also Kreid, irgendein klares Ding jedenfalls. Und das zündet man an in seinem kleinen Gläschen. Zündet man an und dann kommt ein Spruch. Steht da hier vielleicht drauf? Ja, wie Irrlicht im Moor flackert's empor. Lösch aus, trink aus. Genieße leise auf echte Friesenweise den Friesen zur Ehr vom Friesengeist mehr.
Fußnote, das, unbedingt Reihenfolge beachten.
Ja, natürlich. Das ist jedenfalls was großartig. Und nach diesem kurzen Ritus löscht man das Feuer, damit es nicht alles verbrennt und damit das Glas nicht so heiß wird. Und ich habe hier auch ein Original Friesengeist-Glas.
Mhm. Stammball.
Und ein Stammball. Und dann trinkt man es. Und das ist wirklich lustig. Und wenn man so ein bisschen angetüdert ist davon, dann macht das schon Spaß mit dem allen. So. Macht das Leben schon Spaß. Und das könnte man nachher so als Special Feature. Leider habe nur ich einen Friesengeist. Das heißt, es könnte sein, dass ich irgendwann vom Stuhl falle und du dann sagst, Philipp, sollen wir die Rettung rufen?
Das ist das Problem, wenn man das nicht zusammen hier macht. Ich habe ja auch noch ein Care-Paket, hat ein Hörer geschickt für einen Basti, weil der mag Lakritz. Ich weiß auch nicht, was mit ihm nicht stimmt.
Mag auch Lakritz.
Das wurde Basti, aber für einen
Basti, wir sind Brüder im Geiste.
Das war für einen Basti geschickt. Also ich weiß nicht, ob du was abhaben darfst. Auf Basti, jeden Fall
gib mir was ab.
Liegt hier seit Wochen und Monaten liegt hier diese Tüte mit den 75 verschiedenen Sorten von Lakritze. Und dann kommt der Basti auch nicht her, weil ich war ja auch krank.
Ja.
Und jetzt machen wir ja alle hier Telepodcast.
Ja, Quarantänen-Podcast. Mhm. Ja, aber das ist auch sicher. Das ist schon besser. Ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten und da will man nicht sagen, ich hatte auch schon mal irgendwie so Muskelkater als Vorerkrankung. Ich will da nicht in diese Gefährdungsschiene reinrutschen. Und außerdem, es klappt ja gut. Es klappt ja erstaunlich gut. Ne? Ja. Obwohl es natürlich nicht dasselbe ist, gemeinsam mit einem Bier anstoßen zu können.
Das stimmt.
Das kommt bald wieder.
Ich habe für die Sprechkabine das eine oder andere Bier hier auf Lager.
Oh, wie schön.
Aber
ich könnte es parallel nachkaufen, dann können wir doch gemeinsam trinken.
Das wäre eine Möglichkeit. Das eine war hier aber super Microbrewery Hipster Spezial aus dem Kaff. Mhm. Das gibt's wahrscheinlich in der Stadt nicht zu bekommen. Mhm. Und das andere, das bekommst du wahrscheinlich schon. Das ist das, ich weiß noch nicht, wie das genau ist.
Ich habe da was ganz Exquisites.
Das gute Craft Bier vom Aldi.
Ja. Oh.
Große Frage, wie schlimm ist es?
Ich trank es nie. Gibt es das überhaupt?
Das gibt es.
Craftbier von Aldi?
Craftbier.
Ich war da lange nicht.
Das gibt es, das sind Affen auf der Dose. Dosenbier von Aldi mit Affen drauf.
Mhm. Aber ohne Affen drin, hoffe ich.
Man weiß es nicht.
Hm.
Das könnte ich später noch holen, aber Telebier ist ja offensichtlich eine große Sache jetzt. Also auch der Sendungstitel von der aktuellen Bits und so ist Telebier, weil man kann ja jetzt möglicherweise nicht mehr so gut zusammensitzen.
Ja.
Man sollte das für eine Weile vielleicht unterlassen. Und je nachdem, wie lang die Weile wird, muss man ja trotzdem aber mal mit seinen Freunden rumhängen und ein Bierchen zischen.
Ja.
Und ich habe den Trend, habe ich gelesen, dass die Japaner da Vorreiter sind. Mhm. Und möglicherweise sowieso so ein bisschen, weiß nicht, also ich kenne Japan nur von Terrace House, von dieser Netflix-Serie, dass die halt so schon so ein bisschen awkward sind. So ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist, wie die sind. Sie wirken komisch in ihren Verhaltensweisen teilweise. Also auch gerade Terrace House ist ja so im Grunde eine Dating-Show. Und dieses, wie die sich daten und wie die sich kennenlernen und wie die dann sagen so, hey, du willst du nicht meine Freundin sein?
Starke Anmache.
Ja, und dann sagt die halt entweder ja oder nein und dann ist halt, sind sie Freunde oder Freund und Freundin oder halt nicht.
Mhm.
Aber dieser Antrag sozusagen, guten Tag, ich habe ja dieses Formular, ich würde jetzt gerne dein Freund sein.
Mhm. Das ist romantisch.
Ist es das oder wäre das hier vielleicht anders?
Ich glaube, wenn die Krise länger anhält, dann wird es hier genauso sein. Da sind kurze, intensive Kontakte gefragt und da macht man nicht lange rum, sondern sagt man, also mockst fegeln, ihr hält da Zeit. Und dann,
zum Beispiel in Berlin gerade ist in dieser Notverordnung von Berlin steht zum Beispiel drin, Verordnung zur, ich muss mal kurz das zur Seite stellen, sonst sehe ich nichts, Verordnung zur Eindämmung in Berlin und da steht zum Beispiel drin, Prostitutionsstätten dürfen nicht für den Verkehr geöffnet werden, so wie sonst. Und Tanzlustbarkeiten auch nicht.
Haben Sie original die Sprache aus den 1920er Jahren hier rüber gerettet? Wie schön. Guten Tag, mein Name ist Polizeioberhammeister Schnetzke. Ich habe hier bei einer Tanzlustbarkeit folgende Verhaftungssituation herbeiführen können. Nehmen Sie doch bitte mal Ihren Korthut ab, junger Mann.
Und was sind das denn für Sachen? Also wir haben Tanzlustbarkeiten, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte.
Aha.
Was sind Spezialmärkte?
Eichhörnchenverkaufsmärkte vielleicht. Gilt als Spezialmarkt.
Spielhallen, Spielbanken. Was ist der Unterschied?
Ich hoffe, dass eine Spielbank eher so ins Richtung ins Casinoartige geht, wo man bedient wird, wo man dann sagt, guten Tag, ich möchte einen Einzeltisch, hier 4 Millionen bitte.
Und Spielhalle
so eher James Bond-mäßig. Und das andere ist eher so das,
wo du dein Geld nur hinträgst und keines
Craft
zurückbekommst.
Craft Beer von aus der Dose, ja genau. Wir haben mir 5 Dosen mitgenommen und bin dann in eine, was, wo bin ich denn? Spielbank? Nee,
Halle.
Spielhalle gegangen, ja.
Oder ist eine Spielhalle sowas, wo man einen Flipper stehen hat?
Ja, das vielleicht auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, James Bond würde nicht mit 5 Dosen Craft Beer von Aldi zu einer Spielbank gehen. Bei einer Spielbank, da erwartet man schon, dass das Getränk vorgehalten wird.
Dass man nichts. Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen. Also die müssen zu.
Mhm.
Dann muss zugemacht werden Vergnügungsstätten. Was ist der Unterschied zwischen einem Spezialmarkt und einer Vergnügungsstätte?
Man könnte sagen, mein Schlafzimmer ist eine Vergnügungsstätte, aber kein Spezialmarkt.
Außerdem müssen geschlossen werden Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen.
Ja.
Und Bordelle.
Mist. Aber gut, Berlin. Hahaha, was kümmert's uns, was in der Hauptstadt los ist? Wir hier im Freistaat.
Wie ist das eigentlich, wenn Prostituierte an der Straße stehen? Ist das dann auch so wie Telearbeit?
Vorausgesetzt, dass der Kunde an einer anderen Straße steht vielleicht. Und man sich dann übers Telefon sagt, na, du, wie magst du es denn? Ja, so und so. Mhm, mach ich gerade. Okay, tschüss. Hier, überweis mal über, wie heißt das, PayPal, 150 Euro. Bocken, zocken.
Also der Telefonsex war früher auch anders, du.
Ja, ein bisschen nachgelassen in der Intensität. Telefonsex ist so gefühlskalt geworden.
Ist das noch im Fernsehen, diese Spots? So, ruf mich an und so?
Du, ich habe solche Sender zum letzten Mal vor ungefähr 10 Jahren gesehen, ich weiß es nicht. Das ist wirklich Wahnsinn, aber ich habe ja durch diese lange, lange, lange Zeit ohne Fernseher und jetzt die lange, lange Zeit zwar mit Fernseher, aber ohne diesen, wie auch immer das heißt, also ohne Kabel oder Antenne, sondern nur mit Blu-ray-Spieler und Internet-Dingen, aber da habe ich noch nicht so ein normales Programm gefunden.
Das nennt sich Cord-Cutting.
Was?
Du hast dein Cord gecuttet.
Ich habe mein Cord gecuttet.
Ja.
Na, du lässt mir viele Sorgen, gell? Aber dass ich mein Cord gecuttet hätte, na, du, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Das ist sogar beim Satellitenempfang so, dass man da sein Cord cuttet, obwohl das Cord in dem Fall fliegt, also sozusagen eine Funkcord ist.
Ein Luftcord, ja. Nein, ja, dann bin ich ein klassischer Cord Cutter. Und, well, when I cut my cord, you know, it was a dark night and I felt very lonely that night and I cut my cord and I said, okay, now Baywatch.
Gaststätten.
Das heißt, Netflixer sind Cord Cutter.
Ja.
Dann bin ich Cord Cutter.
Du bist der Cord Cutter.
Meinte, so habe ich mich noch nie gesehen. Das ist eine neue Rolle, in die ich mich erst hineinfinden muss. Also in das Bewusstsein, es zu sein.
Gaststätten im Reisegewerbe im Sinne des Gaststättengesetzes dürfen nur für den Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass sie 1,5 Meter Abstand halten können.
Mhm.
Der Sportbetrieb in Sportanlagen, Schwimmbädern und Fitnessstudios und Ähnlichen wird untersagt.
Ja, gut so.
Und
kommt uns sehr entgegen.
Außer Ausnahme für Olympische Spiele, aber die werden doch auch abgesagt.
Ja, vermutlich schon, die sind jetzt also alle krank. Oder es darf nur einer jeweils aufs Feld. Jetzt lauf mal so schnell du kannst. Wir gucken dann, dass es irgendwie gut aussieht dabei.
Nicht, weißt du, nicht Fußball-Geisterspiele, wo 22 Mann alleine über den Platz kaspern? sondern die müssen jeweils einzeln auf den Platz.
Ja.
Sonst kommen die ja auch näher als 1,5 Meter aneinander.
Das kann jedenfalls passieren. Wir können das nicht ausschließen. Und deswegen darf nur einer zur Zeit auf den Platz und der muss ein Tor schießen und dann geht er wieder runter vom Platz. Und dann kommt der nächste von der gegnerischen Mannschaft. Die Spiele ziehen sich ein bisschen. Sie gelten noch nicht als besonders spannend und aber gut, die Fernsehleute übertragen es ja trotzdem, ist ja egal. Das ist ja wie Snooker dann so aufregend.
Vielleicht heißt das immer noch Snooker? So. Es gibt Snooker und Billard und da sind viele feine Unterschiede, die ich nie verstanden habe. Es gibt Billardtische oder solche, es gibt große Filztische.
Ja.
Mit Kugeln drauf.
Ja.
Es gibt ein Spiel, da sind die Kugeln schwarz-weiß-rot, glaube ich. Und dann gibt es ein anderes Spiel, da sind die Kugeln bunt. Und es gibt diesen Tisch mit Löchern an der Seite und ohne Löcher an der Seite.
Ja, mit Löchern. Sonst liegen die da ewig rum.
Nee, aber es gibt ein Spiel. Das ist so ein Filztisch ohne Löcher. Da musst du was Bestimmtes, die Kugel in der richtigen Reihenfolge schubsen.
Aha.
Aber ich habe das nie verstanden. Ich hatte mal ein Computerspiel, habe die Regeln nie verstanden. Und ich glaube, das war Snooker. Snooker, wie geht Snooker?
Ja. Ich bin da nicht so der Typ dafür, weil ich nicht in Spielhallen gehe oder wo auch immer man sowas vorfindet. Oder hier, wie heißt das? Schelling Salon, oder? Ist das nicht also eine bekannte Billardspielstätte in München? War es, bis sie geschlossen wurde wegen Corona?
Ich war mal vor 100.000 Jahren, da habe ich meine Sportverletzung her, in der Spielhalle in der Feilitzstraße. Weißt du da, wo das Airport-Kino war?
Ja, ach, das Airport-Kino. Mhm.
Also Snooker ist ein Kö-Sport, den die Briten aus Indien mitgebracht haben.
Na toll, und der Inder, was spielt der jetzt?
Wir wollen auch. Nein, das ist jetzt unseres.
Gib uns unser Sport zurück. Gib uns unseren Kö-Sport zurück.
Und Snooker ist das mit den Löchern im Tisch. Und was ist das andere?
Wie? Aber dann wäre das ja, was ich als Billard gespielt habe, Snooker. Wie? Oder ist das andere einfach Fußball?
Ja, ich weiß nicht.
Das ist wahnsinnig kompliziert. Also ich finde Spielen zu kompliziert, deswegen bin ich, glaube ich, Leser geworden.
Was gibt es noch für Kö-Sport?
Keine Ahnung. Das ist auch nicht so spannend.
Ich habe gehört, das macht man in Düsseldorf.
Was?
Die Kö.
Ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Aber das macht man ja nicht. Man macht die Kö ja nicht. Die ist ja schon da. Also überhaupt die? Das ist alles kompliziert. Das ist nicht so meine Welt da drüben. Ich bin mehr hier so.
Es gibt unendlich viele Kö-Sportarten.
Aha. Und uns wurden wieder keine beigebracht im Sportunterricht. Danke, Schule. Da hat doch die Schulbildung komplett versagt. Wie viele Kö-Sportarten kennen Sie, Herr Seidel? Puh. Keine. Weiß ich nicht. Und dann, das Abitur wackelt, mein Herr.
Was habt ihr denn in der Schule gespielt?
Ganz viel. Ich habe lustigerweise dass wir im Sportunterricht zum Beispiel Rock'n'Roll tanzen mussten, weil wir, glaube ich, einen Sportlehrer hatten, der sehr Rock'n'Roll-affin war und wir mussten dann, und ich war als Schüler jetzt nicht so, sagen wir es mal so, wenn du Patrick Swayze und mich nebeneinander gestellt hast, konntest du relativ schnell sagen, wer in einem Tanzfilm Weltruhm erlangen könnte und wer nicht. Und ich hatte mehr so eine Bud Spencer-Figur und es war, und wenn man dann so Rock'n'Roll tanzen muss und der Magen immer so hoch und runter wackelt, ich sag mal vorsichtig Magen und nicht Bauch, wenn also der Magen so hoch und runter geschüttelt wird, weil man so schnell tanzen muss, so hip, wie heißt das, Rock'n'Roll, so 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, pum, pum. Und dazu musste man ganz schnell tanzen und das war sehr, sehr anstrengend. Und wir hatten vor allen Dingen eine ganz komische Turnhalle, so eine kleine Turnhalle, eine ehemalige Schwimmhalle. Das war so eine kleine Schwimmhalle und die wurde dann einfach irgendwann zugemacht, weil vermutlich der Betrieb zu teuer wurde und die wurde dann mit so einem Gummizeug ausgegossen. Das heißt, diese Halle war aus Gummi. Und das war irgendwie sehr, sehr seltsam.
War da drunter noch das Wasser von dem Pool?
Nein, das ist eigentlich nett.
Philipp wieder eingebrochen.
Ja, krax. Nee, ich glaube, das war schon sehr massiv ausgegossen, aber es war trotzdem eine besondere Halle, sagen wir es mal so. Ich glaube, sie war mit grünem Gummimaterial zugetackert.
Zu hart Rock'n'Roll getanzt.
Ja.
Ich weiß auch, dass wir mal Tanzunterricht bekommen haben. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Jungs und Mädchen getrennt waren, aber nur zum Tanzen zusammen Sport hatten oder so.
Da hätte man das Tanzen ausgehalten.
War das getrennt? Ich weiß es nicht mehr.
Also bei uns, das wäre lächerlich. Entschuldigung mal.
Also nicht das Tanzen, sondern das Normale. Das andere.
Der Norman, ja klar, der war irgendwann getrennt. Natürlich. Also das, du kannst ja nicht einen Stier und eine kleine Kuh zusammenbringen, ohne dass man sagt, das ist so ein schwieriges Alter damals gewesen.
Das war das Alter, in dem man... Tanzen ging noch, das war ja sogar mit Anfassen.
Ja, tanzen ja, aber es war ja nur mit Hände anfassen und so.
Ja, und dann
bitte wieder ein bisschen was anziehen wenigstens. Entschuldigung, mein Gott, Spaßbremse.
Nun gut, also folgende Geschichte hat sich damals auf der Schule zugetragen. Ja. Und ich war da natürlich nicht beteiligt, aber ich habe das gesehen und fand es sehr lustig. Und zwar die Sporthalle, die war eine große Halle und da konnte man in der Mitte zwei Vorhänge runterlassen. Und dann hatte man drei kleine Hallen, nicht wahr? Mhm. Und diese Vorhänge, die waren elektrisch angetrieben und die waren sehr hoch, so halt, keine Ahnung, wie hoch ist so ein...
Hallen hoch?
Hallen hoch. Sehr große Vorhänge
und die brauchen
vielleicht eine Minute, um rauf und runter zu fahren ungefähr. Mhm. Und ein Mitschüler, der mitunter ein bisschen gefoppt wurde, vielleicht würde man auch sagen gemobbt wurde, dem passierte also Folgendes, dass er in der Umkleide seiner Hose und seiner Unterhose entledigt wurde, dann kurz festgehalten wurde. Dann wurde seine Unterhose an diesen Vorhang gehängt, der Vorhang nach oben gefahren. Und dann wurde er laufen gelassen. Und dann musste er halt selber zusehen.
Schüler sind einfach so böse Wesen.
Wie er halt da halbnackt da stand und eine Minute gewartet hat, dass seine Unterhose zurückgekommen ist.
Wenn ich die Damen und Herren kurz bitten dürfte, ihre Blicke zur Decke zu wenden, bis der Vorhang wieder unten ist. Vielen Dank. Schauen Sie mal, dort oben eine Möwe. Der stand wirklich nackt da?
Ja.
Das ist schon fies. Also ganz nackt ist schon echt fies. In dem Alter ist nackt so vorgeführt werden wirklich, wirklich fies. Also das wäre doch die maximale Strafe. Es sei denn, du kannst sagen, du hast einfach staunende Menschen. Wow. Philipp, kleiner Kopf, aber Donnerwetter. Und dann, das wäre was anderes. Aber so, normalerweise steht man dann da und fühlt sich eher unwohl. Ich meine, ich hatte gerade eine Reihe von Arztbesuchen und ich sage dir, es gibt schönere Sachen. So, hallo Herr Seidel, machen Sie sich mal frei. Schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten, viele Krankheiten unterwegs, Viren.
Na, aber zum Glück hast du deinen Notfall vorher abgefrühstückt.
Das stimmt. Wer weiß, wie es heute wäre. Wobei ich nicht ins Krankenhaus musste, ich war in einer kleinen Praxis. Mhm. Gott sei Dank. Also klein war sie gar nicht, aber es war eine Spezialpraxis für Spezialtypen. Und das bin ich aber jedenfalls sehr froh. Aber das nächste ist schon da. Ich bin jetzt in dem Alter einfach. Weißt du, was eine große Hafenrundfahrt ist?
Von einem Arzt zum anderen?
Nee, ein Arzt alleine. Ich hatte ein anderes Leiden und Schmerzen und wurde zu einem Arzt geschickt und dieser Arzt war Urologe. Mein erster Urologenbesuch, ich war noch nie beim Urologen vorher, sehr spannend. Und er guckte, sagen wir über 40, dann wird es mal Zeit für die große Hafenrundfahrt. Und die große Hafenrundfahrt ist die Herrenuntersuchung der Prostata. Mhm. Man untersucht einfach mal, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich kann noch nichts berichten. Ich kann nur sagen, dass es so ist.
Und, der Urologe nennt das die große Hafenrundfahrt.
Offenbar nennt man das große Hafenrundfahrt, weil ja, ich glaube, mit dem Zeigefinger ertastet wird.
Ob sie noch da ist.
Ja. Herr Seidel, ich sage es nur ungern, aber Ihre Prostata ist weg.
Haben Sie mal unterm Sofa geschaut?
Haben Sie es mit weggesaugt zufällig oder weggewischt? Ist das irgendwie aus dem Fenster? Prüfen Sie das mal. Na, das ist sehr spannend. Ich sage dir, aber gut, Vorsorge, ich bin ein Fan von so Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Und nachdem ich lange, also bis vor kurzem eigentlich nie betäubt wurde, nie in der Narkose lag und sowas.
Jetzt kann ich nicht mehr genug davon bekommen.
Ich bin einfach nur in Narkosen und so weiter. Und ich bin jetzt ein Profi. Also letztens wieder Propofol. Mhm. Super Sache. Also immer schön. Und danach sogar eine richtige Narkose. Ich meine, Propofol ist ja nur so ein Schlafzeug, aber richtige Narkose, also es war so eine Mittelnarkose. Ich habe dann gefragt, wie ist denn das so? Propofol kenne ich ja ein bisschen mehr als Propofol, aber weniger als Blinddarm. Mhm. Ja? Und ja, super, ich bin Fan. Wobei das nach einem Propofol aufwachen viel, viel besser ist als nach der Narkose. Aber es ist beides irgendwie cool, weil du es nicht mitkriegst, was passiert, während du da schläfst. Und das ist meistens ganz gut.
Ja, ich brauche das jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit.
Nicht die ganze Zeit, gelegentlich auch mal essen können zwischendurch und so. Aber so zwischen den Mahlzeiten macht das schon Spaß wieder. Und nochmal, hau mal rein hier. Ja. Jedenfalls geht alle zur Vorsorge, es ist eine gute Sache und also glaube ich jedenfalls, ich melde mich, wenn ich es überstanden habe. Aber es ist eine wichtige Sache. Aber wir haben kaum Hörer über 40 wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich der Einzige hier.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Nee, wir haben ganz junge.
Meinst du?
Ja, nee, so mittel. Ich glaube, vielleicht sind auch schon welche über 40. Bestimmt sind welche über 40. Aber ich bin trotzdem der Älteste. Und es war jedenfalls, wie kamen wir überhaupt drauf? Wie kamen wir überhaupt auf Propofol schon wieder? Wie komme ich schon wieder auf Krankheiten? Du hast doch eben noch deine Turnhalle-Geschichte erzählt. Wo ist denn die hin?
Na, was ist denn aus dem Jungen geworden? Müsste man jetzt nachschauen.
Nee, das möchte man nicht wissen. Vielleicht ist er Sportlehrer geworden oder so. Ein gehässiger Sportlehrer, der einfach alle Schüler auszieht und die Sachen nach oben fährt.
So, wie hat man den wohl geschrieben? Lass mal sehen.
Helmut Kohl? Was ist aus dem David?
Schwer zu sagen. Wie alt ist der denn jetzt wohl? Wahrscheinlich so wie ich ungefähr.
Vermutlich. Nein, das war mein Lehrer.
So, wollen wir mal sehen, ja.
Ja.
Hat der...
Ja, aber das darf man jetzt nicht sagen.
Nein, das ist... Nein. Ich habe das... Nein, er hat sehr unwahrscheinlich, nein, das kann nicht sein.
Unmöglich.
Unwahrscheinlichst. Und hier, was bist du? Das ist ein sehr intensiver Allerweltsname.
Ja, das ist schlecht.
Ja, du, ich kann es dir nicht sagen.
Nee, muss auch nicht. Ich hoffe, er hat überstanden. Ich glaube, das sind so Sachen, die einem nicht lange, die einem lange nacheiern.
Vielleicht ist er Stripper geworden.
Okay. Wisst ihr, zuerst war ich echt ziemlich enttäuscht von euch, aber dann dachte ich, hey, die Frauen sind begeistert. Sie stecken, die Frauen haben mir dann ihr Taschengeld in den Sportsack gesteckt. Wie heißt das? Sportbeutel. Mhm. Und da dachte ich, okay, das ist vielleicht ein Geschäft. Das ist ein Deal. Naja, bin ich seitdem Stripper. Das ist schön. Ich komme manchmal erst Norddeutsch, obwohl ich lange nicht da war.
Also, schlimm. Die verschiedenen Sorten von Billardsport sind folgende.
Fängt ja wieder damit an. Du bist besessen.
Poolbillard, ein weißer Ball, ein Spielball, der weiße Ball und 15 Objektbälle.
Der weiße Ball.
Das sind die bunten.
Der weiße Ball sind die bunten?
Also nein, der weiße Hai. Die Objektbälle sind die farbigen. Und der Spielball ist der weiße Ball.
Ach so, ja, Objekt. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah ja, Objektbälle, natürlich. Verzeihen Sie, die Objektbälle liegen noch nicht genau.
Es gibt 7 halbe Objektbälle und 7 volle Objektbälle plus die schwarze 8. Hm. So, und dann?
Ja.
Das ist ein Tisch mit ohne Löchern. Da musst du einfach nur die Kugeln in der richtigen Reihenfolge anschubsen.
Total öde und außerdem unübersichtlich.
Ist das richtig? Ich weiß es nicht.
Wenn du es nicht weißt.
Dann gibt es Snooker. Ja. Und beim Snooker besteht das Spiel darin, 15 rote und 6 andersfarbige Kugeln, die farbigen, nach bestimmten Regeln zu versenken.
Nie gespielt.
Dann gibt es Karambolage. Wird mit 3 Kugeln gespielt, rot, weiß und gelb.
Spannend. Karambolage wird ganz ohne Kugeln gespielt.
Nee, also Snooker und Poolbillard haben beide Löcher. Mhm. Aber Karambolage nicht.
Dann möchte ich das nicht spielen.
Dann gibt es Kegelbillard. Man stellt Kegel auf und versucht sie mit der Kugel umzuschubsen.
Okay, das ist aber eher so ein Kleinkinder-Fantasy-Gespiel. Und dann gibt es das sogenannte Meerschweinchen-Wegschubs-Billard. Da stellt man sein Meerschweinchen auf die Platte und schießt es ab.
Dann gibt es das russische Billard.
Keiner überlebt.
Nee, nur einer überlebt.
Oder das.
Russische Billard ist, wenn dich Igor mit dem Stab verschlägt.
Ja, zufällig. Wenn nur Igor weiß, ob er jetzt die Kugel wegkicken soll oder einfach dir den Kö ins Auge treibt.
So, also russisches Billard ist eine Variante, die in Russland populär ist. Gespielt wird auf einem 12-Fuß-Tisch mit 16 Kugeln. Die sind größer als Karambolage-Kugeln. Und in den 73 mm breiten Einläufe der Ecktaschen ist eine Kugel nicht zu versenken. Wenn zu einer der beiden Seiten der Tasche der Abstand mehr als 5 mm beträgt.
Ich glaube, wir machen hier total gerade viele Karambolage-Fans. Russisches Dingsbums Dingsbums-Fans. Du, das klang mir interessant. Das, vielleicht kommen das demnächst so die Frauen zu dir und sagen, hey Timo, erklär mir doch bitte mal diesen Unterschied nochmal ganz genau. Wo sind denn da die Taschen bei den Russen? Und dann kannst du sagen, ja, pass mal auf.
Und dann gibt's noch englisches Billard.
Ja.
Gespielt wird auf einem 12-Fuß-Tisch mit 6 Taschen. 2 Spieler spielen gegeneinander und beide haben einen eigenen Spielball, der entweder weiß oder gelb ist. Der dritte Ball auf dem Tisch ist rot und er ist der Objektball.
Mhm.
Man kann zum Beispiel Punkte erzielen, indem man eine der beiden anderen Kugeln versenkt, seine eigene nach einer Karambolage mit mindestens einer Kugel einlocht oder wie bei Karambolage beide andere Kugeln mit seinem Spielball trifft. Diese Möglichkeiten können kombiniert werden, um mehr Punkte zu bekommen. Und die letzte Variante von Billard ist Multicolore.
Das klingt wieder gut.
Ist ein französisches Glücksspiel, das Elemente des Roulette mit dem Billard verbindet.
Aha.
Das heißt, du spielst, setzt auf ein Feld und da, wo die Kugel landet, hast du gewonnen oder verloren. Und wenn du russisches Multicolore spielst, dann wirst du umgebracht.
Ist aber kompliziert alles, nicht?
Ja.
Ich finde das kompliziert. Ich weiß schon, warum ich so ein Mensch ärgere dich nicht und sowas so gerne mache, weil das einfach so einfach ist und da kann man, weiß man auch, was los ist. Ich finde
diese Brettspiele sind doch alle öde. Das ist doch alles langweilig.
Wer?
Brettspiele.
Brettspiele sind, das kann man so nicht sagen. Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich bin zwar auch kein großer Fan, weil ich ja ich bin ja so schnell genervt von allem. Und das Schlimmste, was man mir antun kann, ist so ein, wie heißt das, Monopoly. Das macht mich ganz unglücklich. Aber nee, es gibt schon ein paar gute. Es gibt so ein paar gute. Ich habe die alle vergessen, aber so ein paar gute gibt's. Sag ich mal. Aber ich habe die echt alle vergessen.
Meine Nichte wollte neulich irgendwas mit mir spielen, so ein Kartenspiel, so irgendwie wie Memory oder aber auch nicht. Da waren halt so, wie heißt dieses Spiel, wo du verschiedene Quartett, wo du verschiedene Sachen, Werte auf so, weißt du, Schiffe, so schwer, so groß und sowas.
Das ist, glaube ich, Quartett, ja, natürlich. Ja, ne?
Und sie wollte es aber so spielen, und das waren Planeten drauf.
Hey.
Und das sollte so gespielt werden, dass du kriegst Mars und ich krieg die Sonne und dann sag ich die Größe und dann habe ich gewonnen, dann darf ich die Karte bekommen oder so.
Ja, und die Sonne ist größer als der Mars.
Genau, und dann hätte immer die größere Einheit gewonnen.
Ziemlich schwachsinnig, aber okay.
Und das hätte halt dazu geführt, dass man das Spiel so lange spielt, dass einer öfters den ganzen Stapel durchspielt und die Sonne bekommt. Weil dann kriegst du Sonne, sagst du Größe und hast du gewonnen.
Immer, du hast bei der Sonne immer gewonnen.
Ja, das heißt,
ist also Bewohnbarkeit.
Nachdem die Sonne nicht gleich verteilt in diesem Kartenstapel war, wäre dieses Spiel endlos gegangen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, du, die Sonne sticht immer.
Ja.
Ja, aber wir können doch zu Ende spielen. Nein, können wir nicht, weil das Spiel kein Ende hat.
Es gibt kein Ende.
Ja.
Das Spiel, sagen wir so, die explodierende Sonne wird eines Tages dieses Spiel beenden, aber das dauert noch ein paar Milliarden Jahre. So viel Zeit habe ich nicht.
Mhm.
Ja, Philipp wartet am Mikro. Philipp wartet am anderen Mikro.
Und dann musste ich sie enttäuschen und hat gesagt, nee, du hast gewonnen. Glückwunsch.
Ja, nach einem harten, fairen, sicherlich auch von Spaß befeuerten Spiel.
Mhm.
Ja, schlimm. Wobei, als Kind habe ich das, also als Jugendliche habe ich wahnsinnig gerne Quartett gespielt. So Autoquartett. Es gab was auch Panzerquartett. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas heute noch?
Ja, klar.
Heute, ganz aktuell, würde man wahrscheinlich so Virenquartett machen, weißt du? Und dann so mit.
Wer sticht?
Ja, zurzeit Corona natürlich macht alles. Corona macht alles, weil Corona so wahnsinnig gut ist. Oder so Virologenquartett. Ich meine, stell dir vor, der Drosten. Der würde alles stechen. Der Drosten wäre die Sonne gewissermaßen. Der Drosten weiß alles. Der kennt sich aus. Der hat alles schon selbst erforscht. Hat einen Podcast.
Mhm. Aber jeder hat ja heutzutage einen Podcast. Also ist ja nichts Besonderes.
Ja, aber nicht jeder Virologe hat einen Podcast. Das kann man nicht sagen. Ich kenne aber auch kaum, außer Herrn Drosten kenne ich auch kaum Virologen.
Ja, ich fand
und selbst den kenne ich nur flüchtig.
Ich fand ganz gut, also insgesamt ist das recht empfehlenswert, glaube ich, um so eine gewisse, wie man es nimmt. Oder vielleicht ist es auch nicht empfehlenswert, weil es einem zu viel Angst macht. Oder nicht. Oder doch. Oder man ist
informiert. Was, der Herr Drosten-Podcast?
Und hat immer noch, und ist dann informiert ängstlich, zum Beispiel.
Nee, aber besser informiert als hysterisiert. Und das ist eben das Coole an ihm.
Und was ich unter anderem ganz gut fand, dass er wurde irgendwas gefragt zu irgendeinem anderen Virus. Und er sagt, weiß ich nicht.
Ja.
Weil
deswegen
weiß es halt
noch
nicht
mehr. Ja. Genau. Das muss man auch mal sagen. Würde uns nicht passieren. Wir sind Podcaster, wir würden einfach weiterreden. Ja klar, das ist kein Problem. Bla, hier, ich erzähle dir mal was von tollen Mettwurst, die ich mal gegessen habe. Ausweichen und weitererzählen. Aber nein, ich glaube, deswegen wird er so angehimmelt.
Der NDR-Podcast, Der wird wahrscheinlich, vermutlich, wenn er auch noch eine Weile weiterläuft und nachdem die Situation ja jetzt nicht so aussieht, als wäre das morgen vorbei, wird wahrscheinlich auch ein schönes ein schönes Dokument, um diese Entwicklung auch sich anzuschauen, wie das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weitergeht.
Das stimmt.
Ja? Wenn man dann später darauf zurückgucken kann und sagt, so die erste Woche, ach ja, das ist easy, passt schon,
ja,
war vielleicht richtig, vielleicht auch nicht.
Aber in der Tat, das wird wirklich ein ziemlich gutes Dokument, weil die sind ja jeden Tag auf Sendung, eine halbe Stunde, glaube ich sogar. Mhm. Und da ist es in der Tat, das wird ein gutes Dokument sein. Schon, ich glaube, es sind gute Zeiten für Podcaster. Und es sind auch gute Zeiten für Wissenschaftler. Ich glaube, dass sehr viele Leute inzwischen so ein bisschen die Sexiness des Wissenschaftlertums erkennen und vielleicht das ahnungslose Influencertum ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Was nicht schlecht ist.
Stell dir mal vor, Bibi in so einem weißen Laborkittel. Das ja. Zieht doch nicht.
Nee. Aber da sie sich trotzdem äußern würde, würden Menschen verunsichert und veridiotisiert sein. Und das wollen wir natürlich nicht. Und Thorsten ist schon gut. Thorsten ist, das ist einer, da sagt man, Podcasten ist schon gut. Wieso? Ich habe hier so komische Geräusche. Was ist das denn? Achso, das Kabel ist hier. Schau mal, das Kabel. Ich dachte, das wäre auf der anderen Seite. Ich bin noch nicht ganz encorded.
Das ist ein Hund, der an meinem Bein beißt.
Schön wär's. Ach, ein Hund. So ein kleines Haustier wäre schon okay, aber habe ich nicht.
Was wäre denn so dein Haustier? Mehr so
Hund.
Hund?
Hund.
Nicht
ein kleiner, guter Hund.
Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten für Haustiere. Also.
Ja, aber entschuldigen, ich hatte ja schon viele. Ich hatte viele nicht, aber ein paar. Ich hatte ganz am Anfang blöde Fische. Goldhamster, Goldi.
Hm. Nicht Meerschweinchen. Nicht Hamstern, das ist.
Hamster ist auch ein schwieriges Wort gerade, ja, ich weiß schon. Ich hatte eins von zwei Meerschweinchen, ein Wellensittich, diverse Katzen, die halt in meiner Familie sehr, sehr verbreitet sind. Und da war ich noch gewissermaßen so Zweit- und dritte Vater für diverse Hunde. Mhm. Und die gute Eika wird immer in meinem Herzen wohnen. Ein Jack Russell Terrier, eine Jack Russell Terrier Dame, die, glaube ich, der beste Hund auf dem Planeten ist. Mhm. Er war. Sie lebt leider nicht mehr.
Jack Russell ist natürlich irgendwie ganz
super süß, sehr, sehr agil, aber sehr handlich auch gleichzeitig. Und das ist Eika war der beste Hund auf dem Planeten. Mhm. Und super gut erzogen und wir haben sehr gerne gemeinsam gegessen und es war fantastisch. Alles war fantastisch. Spazieren gehen war fantastisch, essen gehen war fantastisch, sogar den Kot aufheben war fantastisch. Einfach weil er von ihr war. Und sonst Haustiere, was möchte man denn? Sonst möchte man keine exotischen Haustiere, keine Taranteln bitte und keine Skorpione. Solche Leute würde ich meiden.
Ja, aber sowas wie Schlangen, Eidechsen, solche Sachen.
Nein. Nein. Noch vielleicht so Ameisen. Weißt du, also nichts Gefährliches. Sachen, die gefährlich sind, sind immer blöd.
Ja, aber Eidechsen sind ja auch nicht gefährlich.
Die sind halt
langweilig.
Blöd. Und ja. Fische sind eigentlich auch durch. Fische sind halt sehr beruhigend, aber die stinken halt auch irgendwann.
Ja, und dann, das ist Quatsch. Im Restaurant irgendwie so ein riesen Aquarium haben, dann setze ich mir im Rücken dazu hin. Das will ich gar nicht sehen.
Nee. Nee, und was gibt's noch? Was gibt's denn überhaupt noch für Möglichkeiten?
Ja, das ganze Nagetier, weißt du, Hamster, Meerschweinchen, ja, Hasi.
Das ist für Kinder. Oder? Das ist fürs Kinderalter. Wobei natürlich die ganzen nachtaktiven Tiere schlecht für Kinder sind.
Ja, aber Hamster finde ich auch langweilig. Also
das darf ich aber jetzt nicht sagen.
Eigentlich brauche ich keinen. Nee, Hamster brauche ich nicht.
Katze?
Katze theoretisch. Aber auch Katzen, weißt du, und so reinlich und bla bla. Aber ich muss schon auch sagen, meine ganzen Schulfreunde, die Katzen hatten, die Häuser haben immer komplett nach Katze gerochen. Das stinkt auch nicht, aber es riecht halt nach Katze.
Ja, man merkt das. Ja, aber Hund riecht ja auch so ein bisschen. Aber das ist okay. Hm. Naja.
Nicht unbedingt. Und lässt sie raus, wird sie überfahren. Lässt sie drin, ist sie unglücklich. Lässt sie raus, killt sie alle Tierchen. Die Hühner.
Ja, Riesengefahr. Ja, oh, ja, ganz große Gefahr. Aber Hühner wären auch so ein Ding, weißt du? Aber die sind draußen, das sind draußen Tiere, blöd. Ja, blöd. Aber Hühner, denn du hast ja Hühner, stimmt, du bist ja eigentlich schon versorgt. Was gibt's noch? So ein Reh. Ich kannte eine Frau, die hatte ein Reh. Die besaß ein Reh.
Als Haustier zu Hause im Wohnzimmer oder?
Nee, nicht im Wohnzimmer, sondern ich glaube schon draußen, aber ich bin gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe mal ein Foto gesehen, wo sie es drin hatte. Die hatte jedenfalls ein Reh. Und das war nett, aber sie hat mir dann nur einmal geschrieben und ich habe dann einmal zurückgeschrieben und dann schlief der Kontakt leider ein. Und ich weiß gar nicht, was aus dem Reh geworden ist. Ich weiß auch nicht, was aus der Frau geworden ist. Eine ganz nette Frau aus dem Norden. Und eine prominente Frau sogar. Das ist sehr nett. Also, ja. Die hat ein Reh.
Nicht sicher, mit welchen Leuten du rumhängst.
Das war ein Gast in einer Sendung, die ich mal gemacht habe. Mhm. Wo du auch zu Gast warst.
Ja, ja.
Ja, und diese Sendung war das. Und da war sie auch mal Gast. Und die hat ein Reh. Und das fand ich total süß.
Nee, ein Reh will ich nicht haben.
Aber Reh ist schon schnucklig auch. So ein bisschen. Oder sonst. Tapir? Oder Tapir? Tapir.
Tapir.
Weißt du?
Tapir. Tapir.
Ja, mhm. Tapir. Wäre auch okay. Die liegen halt sehr viel rum. So wie ich.
Ja.
Das würde der Tapir so ein kleines Sofa neben meinem Sofa kriegen? Einfach so zum Rumhängen. Dann würden wir gemeinsam hier so Baywatch gucken. Das wäre eigentlich cool. Und? Was meinst du? Ja. Ich lege mich mal auf die andere Seite, Philipp. Okay, Mama.
Ein fauler Hund.
Mhm. Ja. Fauler Hund und ein Tapir.
Ja.
Das wäre eine super Kombination.
So, weil du gerade von alter Leberwurst gesprochen hast.
Ich habe von alter Leberwurst gesprochen?
Ja, gerade. Glaube ich, bilde ich mir ein.
Das war die erzwungenste Überleitung, von der ich jemals gehört habe. Es tut mir ein bisschen weh. Was denn?
Ich glaube, du hast gerade wirklich von Wurst geredet. Wir können nochmal zurückspulen. Und dann.
Von Wurst?
Ja, du warst nämlich hier, zuletzt warst du hier und dann haben wir dich am Ende noch zum Leberkäseautomaten hingefahren.
Oh, stimmt.
Und du warst ja erst ein bisschen nicht so überzeugt von dem Konzept, dass da ein Automat in der Wildnis steht, wo einfach Fleisch rausfällt.
Nee, weil ich dachte, das wäre ein fertige Leberwurst, fertige Leberkäse-Semmel.
Das wäre doch jetzt auch nicht schlecht gewesen.
Nee, aber das hätte ich dann kritisch beäugt. Aber das war ein abgepackter Leberkäse direkt vom Erzeuger gewissermaßen. Mhm. Direkt vom Schwein oder vom Kalb. Von der Kuh?
Beides.
Vom Bauern. Ich
glaube, alle Lieblingstiere drin.
Ja. Und das war eben so ein abgepackter Supermarkt, abgepackter Leberkäse, wie man ihn auch theoretisch im Supermarkt sieht, aber er schmeckte sehr, 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 sehr gut. Mhm. Er war wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt voller Fan von diesen Automaten.
Ja, also der schmeckt halt wirklich, also ich weiß nicht, was der da macht, ob das die Liebe ist oder die Gewürze oder die Sau.
Oder das Land um, das schöne Umland.
Ja. Und der ist halt wirklich sehr, sehr gut und sehr viel besser als alles, was ich bisher hatte. Und jetzt kommt mir halt dieser schmutzige Industrieleberkäse nicht mehr ins Haus.
Ja.
Und wenn jetzt der Bauer dort, dieser Metzger, wenn der da noch jetzt einen fertigen Leberkäse-Semmelautomaten hinstellt, wo du einfach hinfährst,
ziehst du um,
draufdrückst, vielleicht auch einen Drive-In-Automaten, ja. Weißt du, so wie McDonald's, aber dass du halt da hinfährst, Fenster runterlässt, dein Apple Pay dranhältst und dann kommt da eine fertige, warme Leberkäse-Semmel rausgefahren.
Naja, es wäre schon schön. Also das so eine fertige Leberkäse-Semmel würde ich mit Argwohn beäugen, aber es wäre doch wirklich cool, wenn es so ein Drive-In für bayerische Speisen gäbe. Denn machen wir uns nichts vor, die bayerischen Speisen sind leider mit das Beste auf dem Planeten, was es gibt, auf dem Planeten gibt. Ich meine, so eine Semmel oder so eine kleine, so ein bisschen, was gibt's noch? Also ich meine, ich bin ja Fan von allen Sachen, die man in Semmeln tun kann. So Schnitzelsemmel, mhm. Leberkäse-Semmel, mhm. Fleischpflanzersemmel. Mhm. Oh, sehr, sehr gut. Mhm. Wenn man das so als Drive-In haben könnte und dann noch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Na ja, gut, kleine Portion Kraut ist nicht so gut fürs Mitnehmen.
Eine große Portion Kraut vielleicht.
Ah, das ist besser zu mitnehmen. So. So einfach ist die Lösung manchmal, weißt du? Vielleicht machen wir mal so ein Drive-In auf und essen es alles selbst auf.
Ich war, vor 2 Wochen bei Bastis, seiner Tochter, ihrer Taufe.
Du bist ein Wortkünstler. Ja.
Und.
Ja.
Hab aber das Abitur in Deutsch gemacht, du.
Ja, freilich.
Und das habe ich auch beziehungsweise schon erzählt. Zum ersten Teil mit dem, wo man das Baby wäscht, habe ich nichts zu sagen. Das verstehe ich nicht.
Das sollen die Eltern machen.
Teil 2 und 3 allerdings, damit konnte ich sehr gut agieren, aber es war auch eine Herausforderung. Weil das
Was
war
sind
hier,
Teil 2 und 3?
Das war ein Frühstücksbuffet All You Can Eat und ein Mittagessen All You Can Eat Buffet in dichter Folge.
Es ging also nicht so sehr ums Kind, sondern mehr um die Gäste.
Ja.
Sehr schön.
Und das war der Pizzaladen da vorne, wo wir neulich auch vorbeigelaufen sind, mhm. wo du ins Fenster hineingespitzt hast.
Ja.
Und die machen an manchen Tagen, ich weiß nicht genau, sonntags vielleicht möglicherweise, diese Kombination aus Frühstücksbrunch und Mittagessenbrunch.
Mhm.
Also Brunch und Buffet und
das ist meine
auch
Welt.
so viel Getränke und Sachen, wie du möchtest, solange du dich mit sehr kleinen Flaschen begnügst.
Mhm.
Und wenn du das kostenlose, das inklusive Bier ist irgendein Warsteiner und das richtige Bier musst du extra zahlen. Das ist sehr lustig.
Okay, aber das ist ja, damit kann man ja leben. Oh, wir müssen einmal ganz kurz pausieren, glaube ich. Mein Telefon sagt gerade, dass es leer ist.
Okay. Strom hilft.
Ja, genau. Ich muss nur ein Kabel suchen. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Mhm.
Normalerweise lasse ich den Philipp alleine sitzen. Und dann fängt er an, alleine ins Mikro zu singen. Oder zu flüstern. Oder ASMR zu machen. Da sieht man auch, wie groß Philipps Wohnung ist. Der läuft jetzt ans andere Ende. Holt sich das Kabel. Und dann kommt er wieder. Kurz einstecken, Türchen wieder zu. Und dann hat das iPhone wieder einen Strom.
So, geht's jetzt wieder?
Da sind wir wieder. Hast du das auf den Kopf gedreht?
Ja, weil ich jetzt hier das Kabel unten raushängen habe. Wieso?
Solltest du mal mit deinem Urologen drüber reden.
Mit dem raushängenden Kabel?
Ja.
Ich glaube, der kennt sowas. Das ist ein abgehärteter Urologe. Auch das beginnt natürlich jünger als ich wahrscheinlich. Er hat jedenfalls noch keine grauen Haare. Aber ein cooler Typ.
Mhm.
Coole Urologen sind ganz wichtig heutzutage.
Ja, ich habe einen Freund, der ist Urologe. Dessen Eltern waren Urologen und dem haben gesagt, Junge, werd bloß nicht Urologe.
Ein altes Urologengeschlecht.
Ja.
Mein Junge, wir entstammen einem alten du entstammst einem alten Urologengeschlecht.
Diese Tradition muss beendet werden. Hör bloß auf damit. Und auf jeden Fall ist er trotzdem Urologe geworden. Und der schickt mir manchmal aus heiterem Himmel einfach
Penisbilder.
Ja.
Dickpics.
Aber halt nicht von seinem eigenen.
Ja, und von Fremden.
Manchmal auch solche Dickpics, wo er gerade mit einem Messer dran rumhantiert. Und das ist dann so immer ein bisschen überraschend. Weißt du, wenn du...
Du sitzt gerade schön mit deinem Leberkäsemmel da.
Ich kann ja Blut sehen. Das ist ja, grundsätzlich ist das in Ordnung. Ich kann mir auch ein Video anschauen von irgendeiner Operation. Aha. Aber wenn da jemand mit so einem Skalpell an so einem Penis rumhantiert.
Ja.
Oder mal herzhaft in den Hodensack schneidet oder so.
Da hört der Spaß auf.
Da ist einfach Schluss.
Ja.
Weißt du, das muss ich nicht sehen. Das ist okay. Das ist schön, dass das sein Job ist. Aber ich muss jetzt auch, also, nein.
Ja, das verstehe ich. Ungewöhnlich. Ja. Gut, dass ich keinen Urologen kenne.
Ich kenne
überhaupt keine Menschen, die mir irgendwelche Sachen schicken.
Das ist ein bisschen schwierig, weil so, in so einem Beruf, da härtet man ja ab, offensichtlich. Da macht einem das ja nichts mehr aus.
Nein, das wär auch ein bisschen schlecht. Der zaudernde Chirurg, der zaudernde Urologe, das wäre nicht schön. Mein Name ist Philipp Seidel, ich bin der zaghafte Urologe. Guten Tag. Ich weiß nicht, soll ich wirklich darauf? Soll ich wirklich tasten bei Ihnen? Hihi, da muss ich ja. Naja, lassen wir das. Das Absurde ist ja, dass diese Prostata-Untersuchung, die wird rektal vorgenommen.
Bietet sich an, ja.
Ja, das muss man halt auch mögen. Aber ich glaube, okay. Ist nicht schlimm.
Ja, nur es ist. Ich hätte es mir jetzt zum Beispiel auch nicht ausgesucht. Also wenn ich Arzt hätte werden müssen,
ja,
dann hätte ich doch. Also ich zum Beispiel, ich hätte mir ein Fachgebiet ausgesucht, was nicht Urologie gewesen wäre.
Aber was für ein Arzt möchte man sein? Zahnarzt ist schwierig. Hals-Nasen-Ohrenarzt ist eklig. Urologe ist nackig. Was gibt's denn da? Radiologe vielleicht? Weißt du, wo du nur an großen Maschinen stehst und ab und zu
und Radiologe, das ist Radiologe, ist der mit dem Mikrofon, oder?
Ja, genau. Hallo, Tommy Gottschalk hier. Nein, Radiologe wäre sowas, wäre noch was. Oder so reiche Leute Arzt, weißt du, wo man sagt, ja, meine Dame, wo man so Tinkturen, irgendwelche erfundenen Tinkturen auftippt.
Das heißt Scharlatan, was du sagst.
Genau, Scharlatan möchte ich werden. Guten Tag.
Dr. Med. Scharlatan-Seidel. Ja. Nee, oder so ein Schönheitschirurg, weißt du? Ohren anlegen, Brüste vergrößern.
Nee, damit hätte ich ethische Probleme. Denke an Michael J. Fox in dem großartigen Film Doc Hollywood.
Kenne ich den?
Da war er eigentlich ein erfolgreicher. Nee, er war so ein jung Star-Arzt, also ein junger Arzt, und wollte eigentlich nach Los Angeles und dort bei in so einer Schönheits-Super-Praxis anfangen und ist dann aber irgendwie mit seinem Porsche-Oldtimer in einem Dorf irgendwo irgendwo hängen geblieben, in so einem kleinen Dorf. Und musste dann dort den Dorfarzt vertreten, weil der irgendwie krank war oder so. Und trifft dann zufällig eine der schönsten Frauen, die jemals vor einer Kamera gestanden haben. Und gibt dann seine großspurigen Pläne auf, um dieser Dorfarzt zu werden, so ein Kleinstadtarzt. Irgendwie so ein Kürbisdorf. Es gibt nicht alle Filme von Michael J. Fox kann man heute noch gut gucken, aber der ist immer noch ganz hinreißend. Mhm. Natürlich nicht, kommt er natürlich nicht an Zurück in die Zukunft heran, aber also unter den ersten, sagen wir, 3, 4 Filmen mit Michael J. Fox kann man, glaube ich, diesen Film gut empfehlen. So als nicht mal Rom-Com, das gab es, glaube ich, damals noch nicht, aber ein netter Film jedenfalls.
Ja. Nee, ja. Ich denke, Schönheitschirurg hätte ich machen können. Weil das ist auch völlig überflüssig. Also ja, eben, in vielen Fällen. In manchen Fällen nicht, aber in vielen Fällen ist es überflüssig. Und dann hätte ich auch weniger Skrupel zu sagen, ich nehme einfach Unsummen von Geld. Und weißt du, dann bist du auch aus diesem ganzen Krankenkassen-Quatsch raus. Dann nimmst du einfach Bargeld und gut
ist. Das ist richtig.
Ja.
Es ist, glaube ich, so gesehen natürlich toll, aber dafür wird man eigentlich, du musst ja trotzdem Medizin studieren, ja. Und dann, glaube ich, willst du irgendwann den Leuten auch echt helfen und nicht nur, okay, ich mache sie noch größer, Ma'am. Das finde ich eigentlich.
Oder vielleicht auch so das Ganze als Investitionsgeschäft zu betrachten und halt einfach so eine Laserklinik aufzumachen. Du kaufst dir einfach diese Lasermaschinen, weißt du, billig aus China, AliExpress, Lasermaschine. Ja. Und dann kommen da die Patienten rein und sagen, hier, ich hätte gerne hier mehr Haare oder weniger Haare. Und dann werden die aber abgelasert wie ein Barcode.
Und wie James Bond bei Goldfinger fast.
Richtig.
Ja.
Und da bleibt kein Haar mehr stehen.
Hm. Nee, aber damit hätte ich ethische Probleme. Das wäre für mich ein moralisches Problem. Da kommen so komische Barbies und Kens raus und die sehen alle gleich aus und gleich
nein, langweilig. Nein, aber da hätte ich, nicht so ein hässlicher Quatsch, sondern ich hätte da schon so einen Maßstab zu sagen, okay, ich mache das nur, wenn's gut aussieht. Also weißt, wirklich, wirklich Schönheitschirurg, dass es schöner ist und nicht so eine Monster-Zombies da rauskommen.
Ja, ich mache die Frauen so, wie sie mir gefallen, nicht so, wie sie sein wollen. So, aber ich wollte doch ganz, Moment mal, Kleines.
Kennst du Total Recall?
Bitte?
Kennst du Total Recall? 3 Stück, beste.
Ja. Ja, gut, okay. Dann kann man wieder drüber reden, weißt du? Sie waren betäubt, Ma'am, und sie konnten mir nicht sagen, wie sie aussehen wollten. Habe ich sie einfach nach meinem Idealbild geformt. Ja.
Das gibt's aber auch so Chirurgen, so Schönheitschirurgen, die einen gewissen Look nur können und dann sehen alle Patienten gleich aus.
Ja, das Gefühl habe ich immer. Das ist, deswegen will man das eigentlich nicht, aber es ist schon okay. Ist, glaube ich, vielleicht, wo dann eher der psychische Druck groß ist und nicht so der medizinische Notwendigkeitsdruck. Das ist vielleicht ganz angenehm. Aber, naja. Hm. Nee, irgendwie ist ja alles eklig. Also ich kann ja nicht so viel Blut sehen und dann möchte man das eigentlich auch nicht. Und dann ist das irgendwie alles immer so voll mit Blut und Gedärm und Eiter. Und dann ist man so mittendrin und nee.
Also vielleicht so ein minimalinvasiver Arzt, der halt nur, zum Beispiel Hautarzt. Das Gute am Hautarzt ist ja, er kann ja so gut wie nichts machen, außer Cortison draufschmieren. Ja,
also ja, aber insofern ist die oft schlecht.
Ist die meiste, oder Hautkrebs ist dann schlecht.
Ja, genau.
Aber da kannst du so viel nicht machen. Du kannst es allerhöchstens wegschneiden oder Cortison drauf machen und hoffen. Das ist so meine Vorstellung, wie Hautarzt funktioniert.
Ja, Verband drum. Wenn es stört, mach einen Verband drum.
Genau, einfach Zugwickeln sieht man nicht mehr, aus den Augen, aus dem Sinn.
Auf bald. Alles Gute für Sie.
Ja. Und genau. Das wäre auch eine Option. Andere Option, die, was soll der Junge mal werden, wenn er groß ist? Arzt, Anwalt oder Taxifahrer?
Ja.
Ja, und Anwalt kommt auch nicht in Frage. Das ist ja noch schlimmer als Schönheitschirurg.
Ja, das ist schwierig, kann man jetzt ganz schlecht sagen. Können beide nützlich sein, können aber auch beide anstrengend sein. Mhm. Ja, und Taxifahren, jawohl, Autofahren, ne?
Taxifahren habe ich mal gemacht, war super.
Ja.
Also, ich habe niemanden mitgenommen, außer Leuten, die ich kenne, aber war super.
Zu egoistisch, ja. Mein Name ist Timo H., der egoistische Taxifahrer. Nein, ich nehme sie nicht mit. die können auch so betteln. Ich habe unlängst ein Whisky-Tasting gemacht.
Wie läuft das so?
Man geht in einen Keller mit etwa einem Dutzend anderer Menschen. Mhm. Und ein Mensch, der den Whisky aushändigt, händigt den Whisky aus. Und dann trinkt man.
War es ein Whisky-Mixer?
Nein. Wir tranken ihn pur oder mit Wasser. Das wusste ich auch lange nicht, so dass man, ne, dass man so wirklich ganz planmäßig in Fassstärke Whisky, wenn er so noch ein bisschen übertrieben stark ist, einfach Wasser dazu gibt. Und das ist völlig okay. So keiner sagt, ey, was bist denn du für ein Blödmann?
Na, was bist du für ein... Ich habe auch keine Ahnung von Whisky, aber das ist doch auch mit dem Eis, wenn das ein bisschen schmilzt, das ist ja ein erwünschter Effekt, oder?
Ja, und es gibt sogar manche Whiskys, die werden extra für die Amerikaner, sagte man dort, die werden extra für die Amerikaner irgendwie so eisgefiltert oder wie das heißt, sodass nicht ausflockt, wenn man da Eiswürfel reinschmeißt. Mhm. Die Amerikaner, weißt du? Und die stilvollen Europäer natürlich, die trinken den pur oder also ohne Eis. Und da ist es kein Problem.
Der Whisky-Mixer mixt Whisky-Mixe.
Heißt das so? Das heißt doch nicht so, das wäre total langweilig.
Sag das mal fünfmal hintereinander schnell.
Nee, sage ich nicht einmal hintereinander, aber ich finde, ich kenne die Folgen, aber das finde ich jetzt nicht so spannend. Jedenfalls tranken wir dort Whisky und man kriegte dann ganz viel Whisky, also immer wieder so ein kleines Glas-Dings, also ein kleines Glas, eine kleine Portion Whisky. Und die schmeckten dann, die waren ganz schön teuer zum Teil, aber ich werde kein Whisky-Trinker, das kann ich schon mal ganz sicher sagen. Also man trinkt, das Schlimme war ja, Whisky war ja ganz lange Zeit einfach so das Getränk, das man so mit Cola in der Jugend weggesoffen hat. So, weißt du, wie ist es, Ballantines mit Cola und einfach nach zwei Gläsern vollkommen besoffen in der Ecke lag und die Party war zu Ende. Das war für mich, bis ich 35 war oder 30 war, Whisky. Und dann lernt man ja irgendwann, okay, man muss nicht ein ganzes Glas voll trinken, also leer trinken, ein volles Glas leer trinken, sondern man kann ja auch einfach mal einen Fingerbreit, einen Daumenbreit Whisky ins Glas geben und es dann in kleinen Schlucken trinken. Mhm. Wenn das Ziel einfach nicht betrunken sein ist, sondern vielleicht tatsächlich sowas ähnliches wie Genuss, weil ich jetzt das bei Whisky eigentlich selten erlebt habe bei mir. Ich bin kein Whisky. Whisky kann man in meiner Welt nicht genießen. Aber naja, es war ganz okay. Das waren dann, weiß nicht, 2-3 Stunden gedauert. Habe, glaube ich, 7 oder 8 Whiskys so probiert. Erstaunlicherweise war ich nicht betrunken danach, was ich dachte. Aber
na, so vor 9 Jahren muss das gewesen sein, hat mal ein Hörer ein paar sehr feine, teure Flaschen Whisky rüberwachsen lassen.
Huch.
Und die waren sehr gut und toll und Leute, die das mögen, mögen das. Aber das war einfach die rauchigste, torfigste Sorte aller Zeiten.
Was? Ja.
Und ich habe das mal probiert und es hat mir einfach direkt die Schuhe ausgezogen und die Jacke und die Hose. Ich habe ausgesehen wie der Typ in der Turnhalle.
Ja.
Und dann habe ich mal versucht, diesen Whisky in eine Tomatensauce reinzurühren. So einen winzigen Fingerhut voll von diesem Whisky in die Tomatensauce rein. Und es hat halt gerochen wie ein Torffeld. Für Jahre und Monate hat die Wohnung nach Torf gerochen.
Ja.
Und der war einfach zu intensiv.
Was ich aber interessant finde, denn ich habe das vorher noch nie, ich habe mir jetzt nie bewusst verschiedene Sorten durchprobiert, aber mir ist nie offenbar ein richtig torfiger, rauchiger Whisky untergekommen. Und das war schon cool. Das war einer, der war so richtig torfig. Also der roch echt so, als ob du irgendwie in Norddeutschland, so im Oldenburger Land, irgendwie die Zähne in den Boden haust. Und das war schon irgendwie die beste Erfahrung. Das war auch der beste Whisky, also der, den man am ehesten trinken konnte. Der Rest war irgendwie nicht so trinkbar. Also es war trinkbar natürlich und die manche so mit 64, ich glaube ja, also Fassstärke, also der, wenn er noch richtig hart ist, den fanden die richtig gut und ich fand den aber lethal. Also ich fand den wirklich nicht trinkbar, ehrlich gesagt, und das war auch nicht schön. Und diese rauchigen, die fand ich, und diese torfigen Sachen, die fand ich schon ganz nett. Aber auch nichts, was man jetzt kaufen würde, ehrlich gesagt.
Ja,
ich bin, glaube ich, mehr so ein Weintyp. Ich muss mal so ein Weinseminar machen. Und das Schlimme war, es wurde auch nichts erklärt. Das war wirklich nur so ein Tasting. Und ich dachte, ich hatte eigentlich auf ein Seminar gehofft, wo man dann erklärt, wie Whisky überhaupt gemacht wird und so. War aber nicht. War nur trinken.
Du warst in Italien nicht bei der Weinprobe dabei, oder?
Das war mein großer Fehler.
Mhm. Das war ganz nett, weil da kannst du dir bei unseren Freunden beim La Viala, kannst du da so eine Weinprobe machen. Dann kannst du auch, musst du nicht dort übernachten, sondern kannst du da auch so als Tourist vorbeifahren, genau. Und du darfst auch ausspucken, aber wieso würdest du es tun?
Ein Narr.
Und dann fragt dich halt die Mitarbeiterin so, was willst du denn probieren? Dann sagst du Weiß, Rot, Sekt, was auch immer. Und dann bringst du dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Flaschen und dann probierst du und dann sagst du hier bitte einmal von allem und dann. Das ist, und sie erklärt halt auch, wieso schmeckt der so und was, doch, wie wird der hergestellt und diese Dinge. Das war tatsächlich auch sehr interessant.
Mir fällt es gerade ein, doch, ich war mal bei irgend sowas dabei. In diesem netten halb unterirdischen Bunker da.
Nee, nicht im Bunker, das war der Weinkeller. Das war die kurze Version. Die lange Version, die haben wir unter dem hübschen Bäumchen im Hof gemacht.
Oh, nee, die habe ich, glaube ich, echt verpasst. Ach Mist. Ich habe die Kurzfassung, die habe ich damals mitgemacht. Damit wirklich mit so einem Spuckeimerchen.
Ja. Und das macht dort eine, also zumindest das, was wir gemacht haben, war eine Mitarbeiterin, die kommt offensichtlich aus Frankfurt und Umgebung und erzählt ja dann halt auf Hessisch, wie das mit dem Wein in Italien ist. Das ist sehr lustig.
Ja, aber auch sehr nett. Mhm. Also da kann man bestimmt gute Wein so Verkostung machen. Das würde mir auch mal wieder gefallen. Aber naja, also Whisky ist nichts jedenfalls.
Na, wir wollen ja nach La Viala fahren wieder, ja, dieses Jahr. Ich glaube, das sieht schlecht aus.
Ja, das sieht wirklich schlecht aus. Aber das Schöne ist, man kann sich jetzt ganz viele Sachen so vornehmen, ich glaube, dass ganz viele Leute plötzlich so Lebenspläne wieder anhäufen können, weil sie einfach sagen, oh, das wollte ich mal machen. Und dann schiebt man es immer wieder auf, vergisst es irgendwie. Und wenn man jetzt die ganzen Sachen aufschreibt, die man so machen wollte, dann kann man, glaube ich, die nächsten Jahre, wenn das alles überstanden ist, gut Sachen machen. So Leute besuchen, die man jetzt wieder intensiv telefonisch erreicht und so. Und ich glaube, dass bei allen Bösen, ich glaube, wir erleben, du siehst natürlich auch mal die hässliche Seite der Leute und auch die doofe Seite der Leute und die Unvernunft und all das. Aber man sieht auch ganz viele Leute, die einfach Gutes tun und das finde ich fein. Und es gibt natürlich auch jetzt wieder so komische Spalter, die irgendwie sagen, die Alten sind doof und die Jungen sind doof und alles. Diese ganze Generationen gegeneinander ausspielen, finde ich blöd. Aber es wächst gerade so viel Nettes zusammen. Ich meine, erinnere dich an diese singenden, hast du auch gesehen, die singenden Italiener da in ihrem Innenhof und so, von ihrem Balkon runter leiernd.
Ja, nur ich habe auch gerade auf Twitter gesehen, so als Gegenprogramm, die Deutschen würden ja nicht singen, sondern die würden sich höchstens die Hausordnung vorlesen.
Ja, was aber auch ein charmanter Jokus ist natürlich. Außerdem wäre das nett. Und ich finde, das jetzt anders als in der bei der Flüchtlingsgeschichte war es auch, da gab es auch die guten Seiten, aber ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, dass die guten Seiten tatsächlich mal so überwiegen. Und das finde ich ganz schön. Auch wenn es immer noch sehr viele unvernünftige Menschen gibt, aber wir sind natürlich der Inbegriff des Vernünftigen. Wir machen sogar unsere Sprechkabine mit zwei Kabinen, aus zwei Kabinen heraus, was sehr, sehr vernünftig ist. Und vielleicht werden wir auch erwähnt von Herrn Drosten dann das nächste Mal. Also Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die zwei, die machen das genau richtig. Nehmt euch mal ein Beispiel an denen. Und das finde ich schon gut. Und das wäre aber, ja, und das müssen wir uns alles aufschreiben, was wir noch also vorhaben, und das muss man sich dann so als Liste für die Zeit nach Corona aufmalen. Und dann kann man das alles machen und dann muss man das ja auch alles einhalten. So Urlaube, die man machen will, Menschen, die man besuchen will, Dinge, die man machen will, wenn man sie wieder machen darf. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich habe schon ganz viele Sachen.
Ja, es ist. Also ich habe auch gemeint, so es ist jetzt schon irgendwie schnell eskaliert, so schneller, ja, gekommen als gedacht oder überhaupt gekommen als gedacht, ich weiß es nicht. Also es ist war in der letzten Sendung vorher, also vor einer Woche, war gerade noch die Geschichte, dass irgendwie ein einzelner Zug aus Italien an der österreichischen Grenze mal angehalten wurde und eine Woche später so schwupps, welche Grenze? Nee, die ist zu.
Ja, gut, es ist halt Virenverbreitung, ist halt schon ein Problem. Also ich meine, das geht ja flink, wenn man sich mischt.
Mhm.
Ne? Aber sonst können die Viren aber mal gucken, wo sie bleiben. Ey. Also wenn ich jetzt den Virus hätte und dann könnte sie dich zwar auf dem Bildschirm sehen, aber er könnte nicht zu dir. Nein, nein, nein. Oh ja. Und ich habe ihn natürlich nicht.
Dieses Wissen geht ja offensichtlich auch verloren, wie man die Viren bekämpft. Ja? Gameboy-Spiel aus den 80ern. Dr. Mario. Du musst einfach nur, ja, du, das völlig einfaches Prinzip. Das ist so ein Spiel, so ähnlich wie Tetris. Und dein Bildschirm ist gefüllt mit Viren. Und du musst einfach nur Pillen in der richtigen Farbe auf die Viren draufstapeln und dann lösen sie sich auf.
Mhm. Ja gut, fast so ist es ja natürlich auch.
Ja, du musst einfach nur, also die Pillen sind quasi die Antikörper, die stapelst du auf die Viren drauf und dann sind die Viren weg und hast du gewonnen. Wer hat denn, wieso ist denn nicht Dr. Mario in charge?
Weil das in den 80ern ist und heute wahrscheinlich ein zittriges Händchen hat. Das kann schon sein.
Nein, Mario unterliegt doch keine Alterung.
Ach so, das kann sein.
It's a me, Mario.
Ich kannte das nicht.
Ja, das ist...
Aber es werden jetzt bestimmt ganz viele Leute Virologen werden wollen. Das sehe ich schon kommen. Das ist auch irgendwie cool, ne? Das, vielleicht ist der Professor Brinkmann, der wollte ja damals, der war so mehr der Typ für gebrochene Beine, Schienen und so. Aber ich glaube, der zeitgemäße Arzt ist vielleicht eigentlich der Virologe. Vielleicht, aber das möchte man nicht sein, wegen Gefahr und so. Kennt man aus den ganzen Outbreak-Filmen und so.
Ja, aber das macht doch so ein Laborhansel für dich. Du sitzt da nur
du sitzt nur in einem ganz anderen Gebäude auf einer kleinen Insel und machst so wie Dr. No, gibst irgendwelche Befehle. Okay, öffnen Sie mal dieses komische Gefäß, das so grün leuchtet bei Ihnen. Oh. Okay, nächstes Labor, bitte. Ist noch jemand, kann mich noch jemand hören in dem Labor, bitte?
Es gibt diese Einstellung in Independence Day, den man sich vielleicht nochmal anschauen kann, wo das Alien den Wissenschaftler Brent Spiner Gehirn übernimmt und dann...
Ja, eine der lächerlichsten Szenen im Film. Ja.
Die anderen Szenen sind völlig realistisch und in Ordnung.
Nee, aber die finde ich besonders bekloppt.
Aber so ähnlich, dass halt in dem Film sozusagen die das Alien den Typen übernimmt, den Wissenschaftler übernimmt und dann durch ihn spricht. Und das dann, ja, nicht wahr?
Ja. Das war, und dann kommt noch die noch beklopptere Szene, die Rückszene gewissermaßen, wenn dann Bill Pullman als Präsident sagt, ich konnte ihre Pläne sehen. Und das war dann noch lächerlicher, also auch sogar ohne Kontakt, also nur rein mental. Und das fand ich besonders bescheuert. Sie wollen die ganze Erde auslöschen, bla 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 bla. Und das war dann eigentlich noch alberner. Aber diese ganze Szene rechts und links von diesem von dieser komischen Fensterscheibe, von dieser Scheibe sind albern, bis dann der eine Typ die Waffe zieht und ballern darf. Ist diese Scheibe kugelsicher? Nein, Sir!
Ja!
Totes Alien.
Wo ist eigentlich Jeff Goldblum, wenn wir ihn brauchen?
Weiß ich nicht. Der war da auch irgendwo, oder? Lief da auch irgendwo rum bestimmt.
Nee, ich meine jetzt hier.
Wieso brauchen wir ihn hier?
Na, um die Viren zu besiegen.
Ach so, meinst du, das könnte er?
Er kann die Dinosaurier besiegen und er kann die Viren besiegen.
Die ganz großen und die ganz kleinen. Aber das könnte er schon, ja. Das wäre sein, ja. Jeff! Aber er hört nicht. Ist ja auch ein bisschen gealtert inzwischen schon. Oh, er sagt auch, ich lass doch die
Leute. Der wird ja auch nur heißer.
Ja, in der Tat. Also der Jeff Goldblum ist jetzt keiner, der so richtig schlecht gealtert ist. Gott, wenn ich in dem Alter bin. Ich werde aussehen wie Günther Strack. Also okay. Moment,
Jeff Goldblum, wie alt ist der wohl?
Weiß nicht, 75, 70, 70.
Nein.
Noch nicht?
Nein.
60?
Nein.
Noch nicht mal?
Der ist 67.
Ach so, ja gut, dann lag ich so weit mit 70 nicht so schlecht dran. Ja, aber gut, der ist natürlich cool. Der hat irgendwie so ein allein schon ein Gesicht, das einfach perfekt altert. Das einfach nicht altert. Was dasselbe ist.
Der ist. Ich habe von diesen anderen Jurassic Park-Filmen gar nicht so viel gesehen. Ich habe neulich in einen reingeschaut, in einen von den moderneren. Uiuiui, was für ein Dreck.
Ja, ich habe den letzten, also irgendeiner gurkt gerade durch irgendein Streaming-Dings. Und ich habe dann, war das aber überhaupt der letzte, dieser vor 2 Jahren lief, mit dem einsamen, was für das für ein Saurus, dieser mit dem langen Hals? Wie hieß die nochmal?
Der am Ufer steht.
Der am Ufer steht und nicht mit auf die Fähre darf.
Boah, das war traurig.
Das war die herzzerreißendste Dinosaurier-Szene aller Zeiten. Ja. Und ich weiß aber gar nicht mehr, wie der hieß, der Film. Den habe ich damals mit meiner Trash-Kino-Mitguckerin geguckt, aber die ist jetzt weggezogen. Hm. Jetzt steht man da.
Nee, das ist, der war nix, gell?
Ja, ach, der war okay, aber das war halt so als Trash-Film gesehen.
Ich hab nicht durchgehalten. Ich habe diese ganze Scheiße mit diesem Kollege vom, wie heißt er denn? Der in seinem Mansion sitzt, der Gönner, der alte Herr.
Keine Ahnung, ja.
Und dann
kommt Richard Attenborough damals.
Genau, und jetzt die neue Version davon. Und kommt seine Enkeltochter. Ich habe aber gehört, dass die bösen Leute böse Sachen machen wollen. Und sagen, nein, nein, Kind, ist in Ordnung.
Ach was?
Ja.
Das sind nur die Menschen, die den bösen Leuten nicht das Dunkle unter den Nägeln gönnen. Ja.
Ja, das war... Nee, der war...
Ja, stimmt. Ich erinnere mich jetzt gerade an so einzelne Szenen. Oh Gott, ja. Nee, der war echt Blödsinn. Oh ja, ja, ja. Und wie hieß die nochmal? Die wollte irgendein Tier. Das Tier hat einen speziellen Spezialnamen. Daisy Greek. Es gab so diesen Spezial-Mittelpunkt-Saurier, der hatte irgendwie einen Namen.
Ja, egal, vergessen. Ich hab's vergessen. Das war Käse.
Ja.
Die Filmindustrie, die hat's auch ein bisschen schwer, nachdem die Kinos offensichtlich relativ geschlossen sind.
Ja, alles zu. Theater, Kinos, Konzertsaale.
Und der Bond ist verschoben worden. Der Bond wurde vor einer ganzen Weile schon, also gefühlt vor 2 Monaten, wahrscheinlich waren es 2 Wochen, ist der verschoben worden auf den Herbst. Und die haben gesagt, so wegen des weltweiten, wie der Filmmarktplatz aussieht, also sprich, weil die chinesischen Kinos zu sind, jetzt sind die anderen Kinos auch noch zu. Und ich weiß gar nicht, also wir hatten auch bei Bits und so diskutiert, wäre das nicht auch eine Gelegenheit, aus dem Schlechten irgendwas Positives rauszuziehen und mal zu versuchen, andere Geschäftsmodelle mit so einem Filmvertrieb zu probieren und zu sagen, okay, du kriegst jetzt trotzdem deinen Bond, jetzt nach Hause gestreamt, aber kostet 50 Euro.
Mhm.
Ja, und dann wird der halt bis zum Herbst auf den normalen 10-Euro-Preis reduziert oder so ähnlich. Ja, also vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren. Die Kinos sind sowieso pleite. Also.
Naja, aber ich glaube, genau an sowas Ähnlichem arbeiten die auch gerade, verrückterweise. Ich habe unlängst mit dem gesprochen und der Dr. Nägele, dem Spio-Präsidenten gerade, also dem Präsidenten des Spitzenverbands der Filmwirtschaft. Mhm. Und ich glaube, die arbeiten auch gerade an sowas, irgendwelchen Streaming-Geschichten, also einfach um am Amazon und Netflix so ein bisschen was entgegenzusetzen. Was die genau machen, habe ich allerdings nicht verstanden. Aber das wäre natürlich eine super Sache. Wenn man James Bond jetzt, meinetwegen wirklich für 50 Euro, ist so teuer, aber du lädst ja ein paar Leute ein und guckst dann.
Ja, und das ist
also halt nicht so viele, dass es schlimm ist, aber
es wäre halt ähnlich teuer wie im Kino. Ja? Also wenn du da mit 2 Leuten hingehst, bist du ja auch 50 Euro los.
Ja, wenn du ein Getränk noch dazu zunimmst, auf jeden Fall, ja. Und das wäre völlig okay. Also ich würde das locker zahlen wollen. Also gerade für Bond. Finde ich jetzt nicht für so Trash-Filme natürlich, die man so ironisch guckt, aber wo man da durchaus noch ins Kino gehen würde.
Ich bin nicht sicher, ob der Bond vielleicht nicht auch so ein ironischer Trash-Film wird.
Nee, es ist Daniel Craig. Ich glaube schon, also ich bin ja ein Fan von Daniel Craig und allein das ist schon okay, glaube ich. Das ist, glaube ich, da macht man jetzt, glaube ich, nicht so viel falsch.
Die ganze restliche Marketingmaschinerie ist natürlich, hat davon nichts mitbekommen, dass der Film gar nicht läuft. Und so ist er halt jetzt in sämtlichen Talkshows eingeladen und er ist auf den Titelbildern von irgendwelchen Magazinen und der Film fehlt halt.
Ich hatte letztens auch irgendwo eine Anzeige, dass der und der bald kommt und man konnte so, nein. Naja, das ist halt echt schwierig, weil das halt eine Riesenmaschinerie ist, die da angelaufen ist und das musst du erstmal wieder alles einsammeln. Das war im Herbst, bitteschön, wenn wir Glück haben im Herbst.
Ja, ich habe die Pressemitteilung bekommen von Nokia, die sponsern im Bond dieses Jahr das Telefon.
Mhm.
Und da stand halt drin, hier voll gut, das Nokia-Telefon so und so, auch beim Bond voll gut, jetzt hier, weißt du, und übrigens doch nicht.
Blöd.
Mhm.
Aber gut, dann wird man schon, freut man sich ein bisschen mehr so. Es kommt kein, ach doch, vielleicht kommt noch ein Star Wars eigentlich? Nee, oder?
Naja, Disney Plus startet in einer Woche in Deutschland. Also quasi der Netflix von Disney.
Mhm.
Und das ist, die haben in Deutschland einen Deal mit der Telekom, für Telekom-Kunden ein halbes Jahr gratis. Mhm. Die haben in den USA einen Film vorgezogen jetzt, also ihr Flaggschiff, ihr Frozen 2, haben sie frühzeitig rausgelassen, damit die Kids bespaßt sind. Und ich weiß es nicht. Also der Disney-Katalog ist halt, ich weiß nicht, wie der jetzt für Deutschland aussieht. Da ist halt der Star Wars-Quatsch drin, da ist der Mandalorian drin, da ist der ganze alte Disney-Käse drin.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, also die Argumentation war ja so, zum einen Studio aus USA, je mehr Kinder du hast, desto mehr bist du bereit für Netflix auszugeben. Weil du mit dem Netflix-Abo kannst du deine Kinder beschäftigen und deaktivieren.
Bis sie alt sind, ja.
Und Disney hat halt da noch das viel bessere Gift.
Mhm. Ja.
Weil du einfach sagen kannst, hier Frozen, fertig.
Nochmal gucken. Okay.
Die Festplatte ist schon ganz abgenutzt an der Stelle, wo Frozen liegt.
Ja. Ich habe das ja nie gesehen. Hast du es gesehen?
Unglücklicherweise, ja.
Ich werde es nicht sehen, glaube ich. Nehme ich deinem Tonfall.
Also Frozen ist eigentlich der klassische Disney-Märchenfilm, nur ohne die tatsächliche Märchenvorlage. Mhm. Also ist die Eiskönigin, ist das ein klassisches Grimmsches Märchen? Nein, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein, sag mir jetzt nichts.
Und die bisherigen Märchenfilme, weißt du, Dornröschen und so weiter, da ist ja ein gewisse, da ist ja Fleisch dahinter.
Ja.
Das historisch hat Substanz.
Ja, historisch erwiesene Substanz, ja.
Und die ist bei Frozen halt nicht vorhanden. Mhm. Das ist halt ganz hübsch, es ist Winter, hast du irgendwie Prinzessin A und Prinzessin B und einen Prinz und einen Schneemann und bam, fertig.
Okay, die eine kriegt den Schneemann, die andere kriegt den Prinzen.
Oh, was für eine Karotte du da hast. Mhm.
Oh, warst du schon mal beim Urologen? Ja, muss man prüfen lassen. Auch ein Schneemann kommt um die große Hafenrundfahrt nicht herum. Machen wir uns da nichts vor.
Einfach die Kohle rausziehen und mal füllen.
Ja. Aha, na, das fühlt sich ja ganz gut an hier bei Ihnen.
Bisschen kalt, aber.
Ja, gehen Sie wieder raus. Ja. Ja.
Nun.
Ja, jedenfalls ist das natürlich eine große Zeit für die Streaming-Dienste.
Ja.
Wenn alle zu Hause sitzen müssen.
Ich habe gesehen, dass der Internetverkehr im deutschen D6 in Frankfurt in die Höhe geschnellt ist, wenn nicht überraschend. Ich habe gelesen, dass die italienischen Netzbetreiber gesagt haben, dass die Kids offensichtlich gut beschäftigt sind mit Fortnite. Die zocken einfach nur. Mhm. Und ich habe gelesen von Firmen, die jetzt auf Telearbeit umstellen, dass halt da durchaus so Engpässe bestehen, so ins eigene Netzwerk zurück, dass da halt nicht genug Kapazität auf dem VPN ist. Aber das lässt sich alles, wenn man nur will, lässt sich das schon lösen, wenn man das richtige Personal dafür hat. Also ich hab gerade vor der Sendung, habe ich nochmal nachgelesen, wie war das denn mit Telearbeit in den 80ern und 90ern? Mhm. Weil das war durchaus, habe ich so im Hinterkopf als etwas, was damals schon so diskutiert wurde. So Telearbeit wäre eine feine Sache. Habe ich ein Buch gefunden, das habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen. Und da steht zum Beispiel drin, dass wieso will man telearbeiten in den 80ern und 90ern? In den 80ern war das noch so gedacht als Dateneingabe, also Dateneingabe via Telex. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt ein Telex-Gerät nach Hause gestellt und irgendwelche handgeschriebenen oder diktierten Texte und die hackt er dann in sein Terminal zu Hause rein und auf der anderen Seite von der Leitung kommen die dann auf Lochkarte. Und dann steht drin, das war aber Bullshit und das haben wir dann auch nicht gemacht, weil Anzahl der deutschen Telearbeitsplätze 1981 :0.
Ja.
Und dann
das
aber in den 90ern und frühe 2000er war das halt in USA getrieben von, deswegen auch der Begriff in USA Telecommuting, also Telependeln, von wir wollen den Autoverkehr und die Abhängigkeit von fremdem Öl reduzieren. Also es war weniger, dass das jetzt gut wäre für die Familien, dass weniger Eltern weg sind und so weiter, sondern und auch nicht wegen den Immobilienpreisen, dass man sich das Bürogebäude sparen wollte, sondern es war eher der, wir wollen das Pendeln reduzieren. Mhm. Das war ein Hauptteil, zumindest für die USA.
Ja,
in Deutschland, war es halt ab 89 mit der Einführung von ISDN grundsätzlich denkbar, aber auch in Deutschland war und USA in den 90ern waren halt Telearbeitsplätze größtenteils auch gar nicht verbunden, sondern du hast halt Arbeit mit nach Hause genommen, hast dort deine Sachen auf Papier bearbeitet oder irgendein Dokument geschrieben und dann hast du es zurückgeschickt. Mhm. Ja, nix Internet, ja. Das ist, soweit waren wir da noch nicht. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie das damals losgegangen ist.
Absolut. Aber das ist ja natürlich, ich bin ein Fan, also ich kann es nicht machen, also ich könnte schon, aber das ist, glaube ich, irgendwie nicht vorgesehen. Aber im Prinzip, ich glaube, ich schreibe zum Beispiel zu Hause besser, als ich im Büro schreibe. Also, ja, weil ich glaube, ich hier entspannter bin und ungestörter und so weiter. Und ich glaube, meine Texte werden ein bisschen inspirierter, wenn ich sie hier schreibe.
Ja, also du könntest natürlich. Also du bist ja jetzt nicht abhängig von irgendwelcher besonderen Software oder sowas. Das macht jemand anders, ne? Also wahrscheinlich könntest du schon deine Arbeit.
Ja, natürlich. Theoretisch könnte ich das natürlich, ja. Aber das ist eben nicht vorgesehen und deswegen noch ist es schade, aber vielleicht kommt es ja eines Tages. Und Ich merke, dass ich zu Hause deutlich schneller und ein bisschen inspirierter schreiben kann. Und das, ja, glaube ich, geht vielen so. Ja? Also wenn du dich einfach so was konzentrieren kannst und einfach so zu Hause in so einer halbwegs bekannten und Wohlfühlatmosphäre wiederfinden kannst. Natürlich sind die ganzen Ablenkungen da, aber die sind in der Redaktion ja genauso da. Also im Büro, wo einfach 500 Leute rumrennen, hast du genauso viel Ablenkungen wie zu Hause. Und nur eben, also andere, aber genauso viele. Und deswegen glaube ich, dass für ganz viele Sachen das viel besser ist, zu Hause zu arbeiten. Aber mein Gott, kommt doch alles. Warte ab.
Ja, wir haben jetzt hier, wir können uns mal dein Friesenschnaps anschauen. Und ich habe, ich habe hier Wild Monkey. Ich frag's nie. Wild Monkeys Bier.
Ist das das Aldi? Nein, das ist nicht das Aldi-Bier.
Das ist Aldi-Bier.
Ach doch, Affe hast du ja gesagt. Affe hast du ja gesagt. Stimmt. Ja.
Ich habe hier den einen Affen mit der Krone auf. Den Corona-Affen.
Das sind verschiedene Affentypen. Also mit Krone, ohne Krone, mit Unterhose auf dem Kopf.
Und genau, so. Die blaue Dose hat die Krone auf und die rote Dose Malzbier hat einen motorradfahrenden Affen mit einem Helm auf.
Malzbier ist auch okay, wenn es ganz kalt ist.
Das ist Malt Biker Beastie Red. Oder Yeast King Wheat Pale Ale. Welches soll ich aufmachen?
Na gut, ich trinke Schnaps, dann darfst du auch mit Alkohol trinken.
Das sind beide mit Alkohol.
Aber das Malzbier noch nicht.
Doch, doch.
Malzbier ist mit Alkohol?
Dieses Malzbier ist mit Alkohol.
Ja, dann mach Malzbier.
Malzbier, der Motorradaffe.
Der Motorradaffe. Und ich mache hier meinen Friesengeist auf. Original Friesengeist aus Friesland. Spezialgetränk 0,5, 56 Umdrehung. Aber ich mache es ohne Feuer, ne? ist lange nicht aufgemacht worden. Ich habe es lange nicht getrunken. Oha.
Du hast Überdruck.
Nee, so ein bisschen zuckerverkrustet da oben, nicht? Der Korken hier, der will nicht so, pass mal auf, da wollen wir hier mal so einen schönen Schluck reingeben, Frau Hansen. So.
Aber ich soll doch nicht.
Soll ich so tun, Frau Hansen? So, Prost.
Prost.
So, ich mache mal kein Feuer, weil ich ja auch gar kein Streichholz hier habe und kein Dingens.
Ja, aber Teleprost.
Teleprost. Und ich mache mal so einen kleinen Verkoster hier. Hui. Geht auch ohne Feuer. Brennt auch ohne Feuer.
Naja, das Feuer, das würde ein bisschen Alkohol wegbrennen.
Und jetzt macht es ein bisschen warm vor allen Dingen. Mhm. Was an so stürmischen Winterabenden total nett ist. Aber gut, wir haben ja keinen richtigen Winter. Wir haben es eher unwinterlich gerade.
Also das Malzbier ist wenig überraschend sehr, sehr malzig geröstet. Und? Also so ein bisschen dunkel schmeckt das. Und das ist nicht so schlecht.
Ja, doppelgehopft, nee, Hopfen gestopft.
Nö, gar nicht so hopfig.
Ach, nicht
hopfig. Bisschen leicht bitter, malzig, so getreidemäßig. Und der Malt Biker, so kennt man ihn, nicht immer gut gelaunt, ja beinahe dauerhaft zornig und dadurch unglaublich furchterregend und wild. Woran das liegt? Weit gereist auf seinem Feuerstuhl.
Feuerstuhl.
Konnte der Bierliebhaber an keinem Ort der Welt ein wohlschmeckendes und gleichzeitig seinem Charakter entsprechendes Bier finden. Deswegen nimmt er das Ganze jetzt selbst in die Hand und braut sein eigenes Beastie Red. Na, sehr viel Text auf dieser Dose. Unglücklicherweise ist der Text von oben nach unten geschrieben, dass man das am besten liest, bevor man die Dose öffnet.
Das öffnet, ja. Ich war kurz auch, mir stockte kurz der Atem, als ich das auf dem Bild sah, wie du deine Dose kippst und kippst und kippst und dann, sie werden wohl nicht den billigsten Trick aller Zeiten machen, bitte wenden, bitte auf den Kopf stellen. Die Tasse gibt's immer noch übrigens. Wir hatten damals ja für die Nachtgestalten verschiedene Kaffeetassen machen lassen. Mhm. Nämlich einmal einfach nur Nachtgestalten und einmal Nachtgestalten und bitte wenden. Da hatten wir Nachtgestalten irgendwie verkehrt rumgedruckt. Mhm. Und dann richtig rumgedruckte, bitte wenden. Ein lustiger Jokus. Und diese Tasse, die gurkt immer noch durch die Büroräume, in die ich arbeiten darf.
Ja.
Aber ich benutze sie nicht, weil ich distanziere mich cool davon.
Mein Tassenlieferant für die offiziellen Bits und so Tassen hat schon seit Monaten Lieferschwierigkeiten. Die Tasse gibt's nicht mehr. Den Rohling gibt's nicht mehr.
Wie den Rohling?
Also die unbedruckte Tasse gibt's nicht mehr. Ist nicht mehr zu liefern.
Du brauchst eine neue.
Ja, aber das ist ja, also auch die Größe gibt es nicht mehr. Die haben aufgehört, große Tassen zu verkaufen. Das ist
Gibt es da Stammperl?
Stammperl gibt's. Und es gibt da sogar einen Bierkrug. Ich hab mir Muster zuschicken lassen von Bierkrug Rohlingen. Mhm. Für den offiziellen Pizzo Bierkrug.
Das wäre was.
Aber nicht zufrieden. Also, was ich da bis jetzt gesehen habe, das ist nichts. Und man könnte natürlich so ein sehr schönes, so eine Pizzo und so Bräu oder sowas, ein Design machen. Aber diese Krüge, das war alles nichts.
Ja, schade. Aber suchen. Ja. Weiter suchen.
Ja.
Irgendwo da draußen ist der richtige Krug für dich.
Der richtige Seidel.
Ja. Oh, übrigens, bei dir.
Ich habe meinen richtigen Seidel schon gefunden.
Mei, freilich. Du, ich sehe ihn gerade. Das ist irgendwie total irritierend, dich immer nur über den Bildschirm zu sehen. Aber lustig, wir haben noch nie, glaube ich, ferngevideot.
Nee, noch gar nicht.
Und jetzt gleich eine Sendung. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das nächste wird so eine Sportübung. Bei Bier fällt mir mal gerade ein, unsere Freunde von Hart an der Bräu, wo wir mal eine Brauereibesichtigung gemacht haben, die ziehen weg.
Wohin?
Irgendwo aufs Land hieß es, aber das ist ja nicht mehr weit von da, oder?
Nee.
Irgendein alter Bauernhof oder so gehen die hin, zu einem alten Bauernhof.
Nein, ich bin gleich wieder da.
Ja, ich trinke derweil Friesengeist. Mhm. Timo ist weg. Ja, aber dieser Spruch, er hat es schon verdient, noch einmal vorgetragen zu werden. Wie Irrlicht, man muss den anzünden und dann, wie Irrlicht im Moor flackert empor, lösch aus, trink aus, genieße leise, auf echte Friesenweise, den Friesen zur Ehr, vom Friesengeist mehr.
Mehr.
Ich glaube, man muss es auch so aussprechen. So ein Yeah, wie so ein Mehr wie Yeah. Das ist schon gut. Wir haben das damals getrunken, so mit erst ein bisschen Bier vorweg, weil wir in einer Gegend waren, wo Hefer herkamen. Mhm. Und also logischerweise Wangerooge, die Gegend, da ist es halt so. Und da trinkt man dann aus, das war das einzige Bier, das man, glaube ich, in anständigen 0,5 Darreichungen kriegen konnte, weil das andere so Kinderbier waren. Und das war, glaube ich, das Einzige, was man in 0,5 Gläsern, so richtigen Seideln tatsächlich kriegen konnte, so Biergläsern. Und danach gab es dann eben nach ein oder zwei Jeversen, gab es dann Friesengeist, so ein oder zwei. Und das war echt richtig gut. Also das ist schon ein gutes Getränk so für stürmische Winterabende. Dann mit Feuer eben. Und dann torkelt man so nach Hause in die Ferienwohnung zurück und ist glücklich.
Das kann man doch sicher auch in seinen Tee reinschütten.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so, keine Ahnung. Ich bin ein Tee, nicht pur trinke, aber ein Tee ohne Alkoholmöger. Also ich mag so Tee mit Alkohol nicht. Auch kein Kaffee mit Alkohol. So Pharisäer und diesen ganzen Käse mag ich alles nicht.
Habe ich noch nie probiert, diese ganzen Sachen.
Sei dankbar. Das ist, da gibt es auf dem Burger-Sektor mehr zu entdecken als auf diesen Dings. Das ist, schwarzer Tee schon gerne so mit Klutsche und so ein bisschen Sahne, so. Aber das ist dann schon kein Alkohol, das habe ich nie angemacht. Auch so Grog. Nee. Klingt immer besser, als es dann schmeckt.
Grog habe ich ja kennengelernt bei Monkey Island, nicht? Da ist ja Grog so scharf, dass er die Krüge auflöst.
Ja, so ungefähr ist es ja auch, wenn man ihn männermäßig zubereitet. Naja.
Das ist ein sehr lustiges Rätsel bei Monkey Island. Du hast, da ist ein Gefängnis. Also jetzt Mini-Spoiler, wer das Spiel spielen will, hört jetzt mal 2 Minuten nicht zu. Ein Gefängnis und da musst du den Gefangenen, glaube ich, rausholen. Und du kannst in der Bar kannst du einen Grog holen und dann läufst du zum Gefängnis rüber und möchtest dort das Schloss mit diesem Grog auflösen, wegätzen. Aber auf dem Weg dorthin löst sich halt der Krug auf und das ist dann schlecht. Man kann den Krug nicht bis ins Gefängnis transportieren. Aber was ist die Lösung des Rätsels? Du musst dir einfach ein paar Krüge besorgen und unterwegs umfüllen.
Oh, sehr gut.
Und dann hast du jeweils so einen halb aufgelösten Krug und füllst dann um in den nächsten, läufst weiter zum Gefängnis und dann löst du dort das Schloss auf und dann ist der Gefangene befreit und gibt dir irgendwas.
Wie schön, Monkey Island.
Monkey Island.
Da hatte ich mal.
Bestes Spiel. Das ist wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Monkey Island 1-2 kann man sich heutzutage wahrscheinlich für einen Groschen irgendwo rauslassen und dann spielen. Da gibt es auch modernisierte Versionen. Das ist sehr empfehlenswert, finde ich immer noch sehr toll.
Ja, ich fand das auch ganz cool. Ich hatte das auch irgendwie, warum auch immer. Das war, glaube ich, eines meiner wenigen Spiele, die ich auf dem PC damals hatte. Und das fand ich auch ganz okay. Ich fand das wirklich ganz, 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 es war auf jeden Fall sehr originell, mit sehr viel Witz gemacht. Mhm. Und das war natürlich so langweilig der Kasten aussah, aus dem, auf dem es gespielt wurde. So schön war das dann, diese bunte, witzige Welt, diese einfach gewitzte Welt zu entdecken. Ich war aber mehr so ein Fan der anderen Spiele.
Es gibt, es gibt eine ganze Reihe von YouTube-Kanälen und Leuten, die halt jetzt diesen alten Computer-Shit sammeln und auf YouTube zeigen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr nett, weil man kann diese ganzen Sachen, die, also ich zumindest, die Sachen, die ich damals gerne gehabt hätte, aber nicht haben konnte, weil ich konnte damals nicht alle Computer haben. Mhm. Aber jetzt gibt's halt Sammler, die können alle Computer haben von damals. Und ja. Zeigen halt in diesen Videos ganz, ganz nett irgendwelche Retro-Computer und die Spiele und wie man die Computer jetzt heutzutage repariert und am Laufen hält. Und das ist alles irgendwie ganz nett. Und es ist auch sehr nett, dass man den Shit nicht selber haben muss. Also mhm. ich meine, heutzutage könnte ich natürlich auch irgendwie alte Computer sammeln. Ja, ich habe kaum was außer meinen eigenen von damals und das sind halt 3 Stück.
Na, immerhin. Hm. Ich habe nichts mehr sonst. Nee, es gab aber bestimmt, es gab damals dieses eine Spiel, das habe ich echt viel gespielt, weil das so das perfekte, man sitzt allein in seinem kleinen Olympiadorf-Bungalow damals in der Studentenzeit und spielt so vor sich hin, und zwar, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Civilization oder so, mhm. irgend so ein, man hatte irgendwie so eine Insel und musste die irgendwie bevölkern und dann mhm. irgendwann gegen andere Völker kämpfen. So mit ein bisschen Holz und Stein irgendwie Hütten bauen und dann irgendwie ein Stahlwerk bauen und so. Und das fand ich, die fand ich immer ganz toll, diese, wir bauen uns eine Welt. Dinger. Und wenn die Menschen nichts zu tun hatten, haben sie so gelangweilt und haben so vor sich hingewackelt mit mhm. den Beinen, Armen. Und das fand ich, das habe ich ewig gespielt. Das fand ich richtig gut. Sowas müsste ich mir mal wieder anfangen eigentlich. So ein paar Spiele, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich so ein paar Spiele mal jetzt nachkaufen möchte. Wie Bubble Bobble.
Zum Beispiel Bubble Bobble, auch sehr gut. Das habe ich damals in Italien in der Spielhalle gespielt. Das war fantastisch. Es gibt die Webseite, die heißt GOG.
Wie?
GOG. Die Guck. Heißt so wegen Good Old Games.
Ah.
Und die verkaufen dir einfach, auch jetzt inzwischen auch neue Sachen, aber die verkaufen, ich glaube, die sind eingestiegen mit, wir verkaufen dir alte Spiele, aber so aufbereitet, dass sie auf neuen Computern laufen.
Mhm.
Und da gibt's halt allen möglichen Käse für wenig Geld.
Das ist sehr interessant. Ja, ich sehe hier so einen Namen, die ich mal als junger Mensch kannte. Aha. Ja, gut, das muss ich mal angucken. Und das kann ich dann auf meinem modernen Computer spielen.
Da wird jeweils dabei stehen, auf welchem Computer das jeweils läuft.
Mhm.
Und je nach Spiel haben sie entweder das Spiel angepasst oder sie geben dir irgendwas dazu, worin dann dieses alte Spiel laufen kann.
Ja, spannend.
Und das ist natürlich, also jetzt bei diesen sehr alten Spielen ist natürlich, das, die waren alle offline und das ist natürlich möglich, die jetzt heutzutage irgendwie zum Laufen zu bekommen. Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe von Spielen, die in den 90ern und 2000ern online gespielt wurden und wo die Firmen und die Server inzwischen weg sind.
Mhm.
Und die kannst du halt nicht mehr online spielen. Oder viele Sachen davon sind halt quasi verloren gegangen und es gibt nur noch Aufzeichnungen, Videos davon. Ja.
Mhm.
Und das ist halt so ein bisschen, ja, so digitale Archäologie. Das kannst du nicht wieder so ins Leben errufen, weil das ist halt weg. Oh. Das ist so ein bisschen schade.
Ja. Oh Gott, was stimmt? Was gab es damals für Spiele? Pitfall. Das war so das Ding. Ah, mit so einem Atari, mit so einer Atari-Konsole haben wir das immer gespielt. Und das war eigentlich einfach nur so ein Laufspiel, wo man hin und her laufen musste und dann irgendwelche Krokodile überspringen musste und sich an Lianen rumschwingen musste mhm. und so. Und das war schon irgendwie nett. Es war nicht die schlechteste Zeit. Es war ein guter Zeitverbrenner auf jeden Fall. Was ich heute nicht mehr brauche. Heute habe ich Bücher.
Pitfall auf dem Atari 2600, das ist aber auch noch sehr alt, nicht?
Oder total alt.
82. Das
ist, ja, schätze ich auch. Ja, irgendwie 80er. Da war ich ein kleiner Bub.
Nee.
Und ja, aber das muss ja gar nicht. Vielleicht muss ich irgendwann noch mal mit so einer modernen, wie heißen die, Konsole was machen. Weißt du, die
PlayStation an der Xbox.
Ja, genau sowas. Weißt du, dass ich dann so bin, hey Leute, ich habe auf der X letztens gespielt und war folgendes
man
Game.
Man sagt nicht auf der X gespielt.
Nee? Nee. Ja, auf der X hatte ich letztens voll die Challenge, ey. Sowas. Challenge sagt man immer. Das passt immer.
A Challenge oder du hast ein Achievement bekommen.
Ja.
Zum Beispiel. Ich habe Also diesen, auch so eine gute Frage, diesen Herbst stehen, also eigentlich wäre jetzt gerade die E3 gewesen, die wichtigste Spielemesse, so findet nicht statt. Mhm. Und im Herbst zum Weihnachtsgeschäft sollte halt die Nachfolgegeneration von den nächsten Konsolen kommen, also der Nachfolger von der PlayStation 4 und der Nachfolger von der Xbox One.
Aha.
Und die Frage ist, kommt das so? Wird das fertig? Können sie liefern? Diese ganzen Sachen, die jetzt so ein bisschen in Frage stehen.
Ja.
Also ich weiß nicht genau. Also an sich ist es ja wurscht, ob jetzt das neue iPhone im Oktober kommt oder ob sich es auf den nächsten April verschiebt.
Ja.
Andererseits ist es natürlich ein Riesenproblem, weil die Börse wird das nicht bevorzugen. Und haben wir halt ein Wirtschaftsproblem. Aus eigentlich keinem Grund. Ja. Also es ist so, an sich ist es ja echt wurscht.
Ja, vor allem, weil es ja alle betrifft.
Ja, und auch wenn jetzt die Konsole halt nicht zu Weihnachten kommt, dann, ja gut, dann verpasst sie halt dieses Jahr das Weihnachtsgeschäft. Okay, ist gut. Ich kann damit gut leben.
Ich sowieso. Von mir aus. Also bitte, die Messe, ich brauche die nicht. Ich bin ja noch so Atari 2600 mäßig. Mhm. Und mal gucken. Also, da ist noch viel zu entdecken.
Ich habe eine Bekannte, die arbeitet bei einer Messe.
Bei der? Einer Computermesse?
Nee, bei der Münchner Messe.
Also
bei den Herrschaften, die Hallen vermieten.
Ja, die stehen natürlich jetzt gerade blöd da.
Da könnte es natürlich irgendwie eng werden.
Ja.
Aber deswegen wird ja auch die Messe nicht einfach abgerissen. Die findet ja irgendwann wieder statt oder nicht. Oder sagen wir, nee, wir machen jetzt nur noch die Online-Messen.
Ja, wir haben gemerkt, eigentlich wollen die Leute sich gar nicht so treffen und diese physischen Kontakte sind eigentlich eh eklig und saufen kann man auch zu Hause, also zack, lassen wir es weg und machen daraus irgendwie so eine Spaßlandschaft.
Teleprost.
Ich habe immer noch mein kleines Gläschen hier. Apropos Kindergeburtstag. Ich war letztens auf einem Kindergeburtstag.
Dein eigener?
Nee, nicht mein eigener. Ich war da als Aufpasser bestellt. Mhm. Und es wurde so Keramik angemalt. Das ist eine total nette Sache. Kennst du das?
Ich kenne also, Keramik, ich kenne Anmalen, aber...
Nein, das sind so... In Max Vorstadt war es. Mhm. Da ist so ein Laden. Da gibt es ganz viele Keramik-Rohlinge. Und es gibt eine unfassbare Auswahl an Dingen, mit denen du diese Keramik-Rohlinge beschmieren kannst. Und irgendwie beschmücken kannst. Mhm. Ja, ausschmücken kannst. Also Farben, Pinsel, Bürsten, Schwämme, alles Mögliche. Und man kann zum Beispiel die ganz lustig mit Seifenblasen und Farbe, also du kannst aber farbige Seifenblasen mit Farbe herstellen und dann diese Seifenblasen auf deiner großen Salatschüssel zum Beispiel aufblubbern, sodass die ganz voll ist mit Seifenblasen und dann lässt man dann zerplatzen die Blasen und die Farben hinterlassen so Kringel und Kreise. Das sieht sehr, sehr originell aus. Mhm. Und das ist jedenfalls eine Werkstatt, die ist immer überlaufen, glaube ich. Das sind immer voll mit Kindern, Kindergeburtstagsmenschen. Und man kriegt da so ein Rohling, zum Beispiel ein Tellerrohling, und kann diesen Rohling anmalen. Mhm. Und dann lässt man ihn da, dann wird er dort gebrannt.
Dann holt man ihn irgendwann ab. Wie viele Kinder und wie alt?
Bei meiner Gruppe, ich schätze so 8 Kinder und so um die 10. Mhm. Ja. Und das war, und da hatte ich durfte nicht mitmalen, weil ich war nicht vorgesehen als Mitmaler.
Wie?
Voll Bock zu malen. Ich wollte so gerne mitmalen.
Da hätte ich mich aber beschwert. Jetzt rück aber sofort so einen Teller raus. Sonst.
Das mache ich aber, ich muss da mal, glaube ich, so normal hin, irgendwann so nachträglich hin und dann mal so einen Becher schnappen und den dann anmalen. Und das ich glaube, das macht total Spaß. Ich war ein bisschen neidisch auf die Kinder, aber ich konnte den Kindern nicht den Becher wegnehmen. Ey, lass mich mal. Pass mal auf, geh mal da hinten in die Ecke und schäm dich ein bisschen. Lass mich mal her. Geh mal den Philipp das. Und das muss ich mal machen, weil das echt lustig ist. Ich hatte echt voll Bock, so ein bisschen zu handwerken, weißt du, so sinnliche Dinge, so wie Nachricht von Sam mäßig. Mhm. Ja. Und das kann man jetzt so machen. In so öffentlichen, also nicht öffentlichen, natürlich privat getragenen, aber so Werkstätten gewissermaßen. So ganz öffentlichen.
Ja.
Also wo halt alle hin können.
Also ich finde auch, ich bin ja sehr begeistert von diesem 3D-Drucker, weil er, also ich spiele die ganze Zeit hier mit diesem Teil, das ich gemacht habe.
Ja, ich sehe es, ich wollte es nicht sagen.
und es ist irgendwie diese Verbindung aus Ich mache irgendwas am Computer und es entsteht auf einmal in der Wirklichkeit. Das ist so die Faszination. Ich habe das Ding jetzt seit einem Jahr. Das wird, wird nicht weniger. Also das ist nach wie vor sehr faszinierend, dass du irgendetwas auf dem Computer zusammenklickst. Entweder das habe ich selber gemacht zum Beispiel oder was? Irgendwas runterlädst. Das kann ich dir gleich zeigen. Und ja. Das und dann entsteht das einfach in der Wirklichkeit und ist ein Ding, was vorher nirgendwo existiert hat, außer auf deinem Computer als Bit, sondern hast es aber mal ein Stück Plastik. Und das ist dann entweder was Hübsches, was Praktisches oder irgendwie irgendwas dazwischen. Und ich habe was gefunden, was ich unbedingt drucken möchte, was ich kann die Nichten jetzt auch eine Weile nicht sehen, nicht? Mhm. Weil die möglicherweise als Virenschleudern agieren und ja. Ich möchte auf jeden Fall meine Mutter, die muss ich ein bisschen versorgen und die muss ich auf jeden Fall nicht anstecken. Das heißt, die sollte am besten zu Hause bleiben. Und deswegen kann ich die Nichten auch eine Weile nicht sehen, aber denen möchte ich zum Beispiel eine kleine Murmelbahn drucken. Mhm. Und die Murmelbahn, die ist sehr niedlich. Und zwar ist das so ein kleiner Turm, ne, so groß, so ein bisschen höher als eine Bierdose zum Beispiel. Und
ein sehr nichtentauglicher Vergleich.
Für dich jetzt.
Ein bisschen kleiner als ein Friesengeist, aber ein bisschen größer als eine Bierdose, weißt du?
Und das ist so ein kleiner kegeliger Turm. Und in der Mitte hast du eine Schraube und da drehst du oben dran mit deinem Finger. Mhm. Oder rührst quasi diese Schraube um und diese Schraube fördert kleine Murmeln nach oben. Und dann gibt's drei Wege, diesen Kegel nach unten mit die Murmeln wieder runterfahren zu lassen. Und dann greift unten die Schraube wieder die Murmeln und fördert sie wieder hoch. Das heißt, du kurbelst oben an der Schraube und dann werden Murmeln hochgefördert und murmeln dann über drei verschiedene Wege diesen Kegel außen wieder runter. Mhm. Das sieht sehr toll aus.
Und das kann dein Drucker in einem Stück drucken? Oder du druckst verschiedene Teile drucken?
Du druckst zwei Teile. Einmal die Schraube und einmal den Kegel.
Ach, das ist schon separat, mhm. Immerhin. Aber ja, cool. Das klingt aber echt nett.
Es gibt auch solche, das nennt sich Print in Place. Es gibt solche Sachen, die du an einem Stück druckst, die aber irgendwo strategisch platzierte Löcher haben, dass sie dann so wie zum Beispiel, du kannst sowas wie Kettenhemd, so ineinander verschlungene Dinge kannst du halt drucken. Also so zum Beispiel zwei Kettenglieder kannst du so drucken, dass sie sich beim Druck nicht berühren und dann halt wie zwei Kettenglieder ineinander verschränkt sind. Nicht? Mhm. Und da gibt es auch ganz spannende Sachen, dass du halt zum Beispiel eine kleine Kiste druckst und dann ist der Deckel mitsamt seinem Scharnier zusammengedruckt und dann kannst du es trotzdem einfach zuklappen und fertig. Also da gibt es ganz geschickte Sachen. Mhm. Nicht? Und dieses Ding hier, das ist ein Adapter für eine Lampe. Ich habe eine IKEA-Lampe gekauft und ich möchte hier eigentlich so wenig wie möglich in die Decke bohren, weil zum einen ist das nur gemietet, zum anderen ist es alles Beton.
Ja.
Und dann habe ich diesen Adapter gedruckt und gemacht, um in die Löcher, die schon in der Wand sind, das festzumachen. Mhm. Und hier außen kann ich die Lampe befestigen.
War das eine Vorlage oder hast du nach einer Vorlage gedruckt oder hast du es selbst ausgemessen, selbst gemalt gewissermaßen?
Das habe ich selber gemessen, selber gemacht.
Krass.
Und das ist der nächste Schritt, ne? Also einfach selber ich kann jetzt immer noch nicht irgendwie ein hübsches Häschen designen. Also,
ja, okay, muss ja auch nicht zwingend.
Ich kann es versuchen, das sieht dann halt so ähnlich aus wie dieses Teil hier. Hm.
Mit Ohren.
Schon hässlich, gell? Ja, aber kennst du, es ist ein Hase.
Ja, das ist ja ganz Hase.
Aber jetzt solche Sachen, irgendwelche Adapterchen, Klammern, Abdeckungen und sowas. Prost!
Oh.
Teleprost!
Teleprost! Hm. Oh. Meine Güte!
Also solche Sachen, solche geometrischen Dinge kann ich jetzt machen.
Ja, das ist gut. Mhm. Vielleicht brauche ich auch mal irgendwie sowas, aber ich weiß nicht was. Vielleicht brauche ich auch mal so einen Tischmikrofonständer. Meiner ist irgendwie komisch. So eine Platte würde mir besser gefallen.
Also
es gibt, ich muss noch, nee, ich glaube, ich brauche so ein Galgen-Ding, aber das kannst du nicht drucken. Das brauche ich aus Metall.
Ja, das geht jetzt nicht. Aber zum Beispiel, was auch geht und worüber ich auch so ab und zu mal nachdenke, ist so, wie man das Plastikzeug, was man druckt, kombiniert mit irgendwelchen Metallteilen. Damit es halt, also irgendwelche Schrauben oder Scharniere oder solche Dinge. Wenn du dir überlegst, was kannst du eben nicht drucken, sondern muss tatsächlich aus Metall sein, wegen Stabilität oder weil du es vielleicht schmieren möchtest oder irgendwas, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dort aus dem Baumarkt einfach irgendwelche Schrauben, Scharniere, irgendwelche Klammern da dran zu machen und dann dadurch diese Kombinationsmöglichkeit halt irgendwas zu drucken und zu machen, was halt sonst nur sehr schwer möglich wäre.
Ja.
Zum Beispiel für den Basti habe ich gerade gedruckt einen Adapter für seinen Küchenschrank. Hast du vielleicht gesehen?
Womöglich.
Der IKEA-Rondellschrank, so ein Eckschrank für die Küche, wo innen drin ein Rondell rotiert. Die Befestigung von IKEA ist totaler Rotz. Das ist so ein Stück Plastik, das ist einfach lächerlich. Dafür, dass du da auf dieses Rondell halt 20.000 Töpfe stellst. Und das ist bei ihm weggebrochen oder hat angefangen, sich zu bewegen. Und dann ist halt diese Stange, wo 20 Töpfe drauf hängen, schlingert dann so in der Luft rum.
Das ist schlecht. Ja, eine Unwucht.
Ja. Und dann hat er sich einen Teil designt und ich habe es ihm ausgedruckt. Und jetzt ist das halt bombenfest, das geht da nie wieder weg.
Gut, ja, Donnerwetter.
Und,
das ist schon eine magische. War bisher Gott vorbehalten, sowas zu tun.
Ja.
Ja, aus dem Nichts Dinge erschaffen.
Ja, und das ist tatsächlich sehr nett. Also ich sehe es auch schon kommen, dass das nicht bei dem einen 3D-Drucker bleibt. Das ist, ich sehe vor meinem geistigen Auge eine kleine Druckerfarm.
Ich sehe einen 3D-Drucker, der einen anderen 3D-Drucker druckt.
Das ist ja die Idee. Ne? Ja. Das ist der Self-Replicating-Drucker. Das war die Grundidee. Die Grundidee war nicht, das ist eigentlich ganz lustig, also die Grundidee war nicht, dass du damit Sachen erstellst, sondern die Idee war erstmal dieses ein Drucker, der andere Drucker druckt.
Mhm.
Die Grundidee war so, dass es hieß damals der RepRap, der Rapid Replicating Drucker. Und das ist damals eben vor 10 Jahren ist es losgegangen, weil vor 10 Jahren die ganzen Patente ausgelaufen sind. Also die Technik, die gibt es schon seit den 80ern, aber patentiert und deswegen konnte das niemand machen, außer diesen 1-2 Firmen. Und jetzt vor 10 Jahren sind die Patente ausgelaufen und dann ist eben diese Open-Source-Entwicklung durch die Decke gegangen. Und wenn du dir jetzt Videos anschaust von vor 10 Jahren, wie das losgegangen ist, ist es halt sehr bescheiden. Sehr bescheiden, wie das losgegangen ist. Aber diese 10 Jahre hat es jetzt eben gebraucht an der Entwicklung, dass das halt für 150 Euro so ein Drucker hergeht, der so einen Teil machen kann. Und auch alles an Software, was jetzt da so verfügbar ist, ist einfach schon sehr gewachsen. Ich habe das vor 10 Jahren mal gesehen, wie das aussieht. Und wenn du jetzt auch die Videos, eben die alten Videos anschaust, wie das vor 10 Jahren noch ausgesehen hat, das ist sehr erstaunlich. Das ist eine riesengroße Erfolgsgeschichte von Open Source.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ich weiß, du hast mir auch schon irgendwas in Hasen gedruckt oder ein Eichhörnchen? Eichhörnchen wahrscheinlich.
Zombie-Eichhörnchen habe ich dir mal gedruckt.
Zombie-Eichhörnchen.
Und eine Eule und solche Sachen.
Schon eine Eule, ne? Ja. Habe ich nicht falsch im Kopf gehabt. Schon eine Eule, ja. Eule. Wie nett.
Ja, also das ist sehr begeistert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch euch ein neues Hobby zulegen müsst, für das ihr nicht aus dem Haus gehen könnt. 3D-Druck, sehr gut.
Ja, so Quarantäne-Hobbys. Mhm. Das kommt aber auch. Ich lese jetzt gerade viel mehr wieder. Ich habe jetzt gerade diese Dings zu Ende gelesen, diese Autobiografie von Edward Snowden. Mhm. Hast du die gelesen?
Nee. Ja. Sollte man?
Ach so, ja. Sie fällt nach hinten so ab, was bei Büchern immer schade ist. Wenn man denkt, oh Gott, die ersten 30 Seiten hätte ich mir auch, 40 Seiten hätte ich mir auch echt schenken können. Ja, ich habe es aus Neugier gelesen, aber eigentlich, ja, nee. Also kann man, du weißt ja eh alles. Also für dich gibt es ja nichts Neues.
Na, also für was Snowden angeht, ich habe das nicht allzu im Detail verfolgt. Wie er auf die Idee gekommen ist. Und das steht vielleicht in dem Buch drin.
Ja, man hat halt Einblicke in ganz viele Systeme und hat dann gesehen, oh Herr, das soll aber nicht so sein. Und dann hat er gesagt, geht nicht. Und dann hat er es rausgeschmuggelt. Und naja.
Steht denn drin, also da sind ja mehr Leute, seine Kollegen. Wieso sind die nicht auf die Idee gekommen, das ist gar nicht so toll und vielleicht sollte man da mal.
Vielleicht, weil er sich einfach für den Auserwählten hielt, der das erkennt. Aber ich glaube, er hat auch so ab und zu so Schlüsselpositionen. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe es so gelesen, aber dann relativ schnell wieder so abgehakt. Ich glaube, er hatte einfach auch ganz viele Einblicke, weil er so viele Sondermöglichkeiten hatte. Aber frag mich nicht, ich habe die Hälfte nur verstanden. Computersachen. Ja, aber es ist nicht so, dass man danach jetzt denkt, das ist ein völlig also ich habe es nicht mit sehr viel Gewinn gelesen. Ich habe es gelesen, ich habe es akzeptiert und der Schluss war langweilig und ja, ich meine, der tut mir wahnsinnig leid, weil er, glaube ich, das Richtige getan hat, so ätzend das auch ist, sicherlich, aber also so ätzend auch die Folgen sind, aber er hat, ich glaube, das aufzudecken war sicherlich richtig, weil diese Überwachung natürlich Wahnsinn ist, aber so, und dann der Mond, der ist halt irgendwie in Moskau und weiß nicht so recht, was er machen soll. Also das kommt nicht weg, kommt einfach nicht weg. Und das ist schon ätzend. Also ich meine, der kann halt sein Leben jetzt, ja, das war's. Und der ist noch jung, der ist ja wahnsinnig jung. Also
ja, wie alt ist der wohl?
Keine Ahnung, Mitte 30?
Und wann?
Mitte, Ende 30, glaube ich.
Wann hat er seinen, der Baujahr 83?
Gott.
36 ist er, ja. Wann war das? 2013. Das heißt, ja, glaub, er ist jetzt schon 6, 7 Jahre
ohne richtige Heimat. Oder fernab der Heimat.
Ja.
Und das ist schon, also das ist ein Preis, der verdammt hoch ist. Und der wird ja nicht, ich glaube nicht, dass er jemals wieder zurück, irgendwie, okay, war blöd, Eddie, aber komm wieder zurück nach Amerika, kein Problem. Komm, bist dann gut da.
Ja, komm, gerade unter dem Präsidenten hat er nichts zu befürchten.
Ja. Wahrscheinlich, weil er es nie gehört hat.
Who's that Snowden? Ich habe jetzt zum ersten Mal, habe ich tatsächlich von Trump geträumt.
War es ein Haarneid-Traum?
Das war die erste Corona-Konferenz vor ein paar Tagen, wo er mit seinem Mützchen dasteht. Ja. Und davon habe ich geträumt, aber der eine Unterschied in meinem Traum war, dass Trump ist ein Roboter und er hat eine Fehlfunktion. Ja, und er bleibt stecken. Ja, also so ein Roboter, der einfach abstürzt und immer nur das Gleiche sagt und dann Flammen aufgeht.
Naja. Ein schöner Traum.
Ein schöner Traum.
Ja, und ein gar nicht mal so unwahrscheinlicher Traum. Also ich meine, der Roboterteil.
So wie, weißt du, so ein Futurama-Roboter, der einfach stecken bleibt und in Flammen aufgeht.
Mhm. Was du so träumst.
Ich weiß auch nicht wieso, aber hier, Psychologen, bitte, was heißt das?
Du willst Präsident werden und darfst es nicht.
Meine ganze Kampagne Hetzel 2020 ist ja jetzt auch
kannst vergessen.
Hinfällig.
Ja.
Wer redet noch über das Tempolimit?
Ja, das kommt wieder. Tempolimit kommt wieder. Wenn irgendwann die Viren die Kontrolle übernommen haben und es heißt dann, Viren können nur ganz langsam über die Straße gehen, dann muss man ganz langsam auf der Autobahn auch fahren, damit die Viren noch eine Chance haben, rüberzukommen. Und dann kommt eine Möglichkeit. Dann kommt ein Moment. Wie schnell soll es denn sein?
240.
240?
Ja, das war der ganze Punkt meiner Kampagne, Hetzel 2020.
Eine schlechte Kampagne.
Tempolimit 240.
Nein.
Weil damit hättest du die Herzen der Raser gewonnen.
Das stimmt, aber es gibt nicht genug Raser, glaube ich. Sie wirken nur so viele, aber das ist wie die Trolle im Internet. Die machen sich nur besonders bemerkbar, aber es sind nicht so viele.
Weißt du zum Beispiel,
wenn du gewählt werden willst.
Ich habe tatsächlich, Volvo zum Beispiel hat ja angesagt, dass sie ihre Autos auf Tempo 180 drosseln, glaube ich. Ja, also auch wenn die Autos schneller
180?
Ich glaube, wenn die Autos schneller könnten, Volvo verkauft jetzt nur noch Autos, die maximal 180 fahren. Und habe ich irgendwo ein Angebot gesehen, hier Volvo so und so kannst du jetzt kaufen, billig, und steht im Kommentar drunter, nee, mit 180 verkaufe ich den auf keinen Fall.
Ich will ihn mit 120 noch kaufen. 120 ist meine Geschwindigkeit. Ich bin so ein 120-Guy. Und das ist gut. 120 fühlt sich immer gut an, immer. Also außerhalb, nicht in der Stadt. Aber auf der Autobahn ist 120 so eine coole Cruise-Geschwindigkeit. Und die möchte man eigentlich haben. Oh, ich habe heute, warum auch immer, was war mein Testosteronwert? Ich müsste den mal überprüfen. Ich habe heute Morgen, ich hatte in der kurzen Wachphase, habe ich irgendwie Rennautos, also wie heißen denn die, Ferrari und Lamborghini gegoogelt und geguckt, wie die so aussehen. Und ich stelle fest, ich finde die nicht schön. Aber die, ich glaube Lamborghini hat dann hat wirklich so die ganz alten Männerklischees bedient in diesem Verb, in diesem Video. Da fuhr so ein Lamborghini so Bergstraßen hoch und raste so sehr sicher in der Spur sich bewegend so Bergstraßen hoch und wirklich immer dieses Geräusch. Und das war ganz eigenartig, also sehr, sehr seltsam. Und die sahen auch alle nicht schön aus. Kein einziger Wagen sah mehr so aus wie der von Miami Vice. Weißt du, die hatten auch einen Ferrari, glaube ich, so einen Flotten, wo ich dachte, eigentlich, oder Magnum. Weißt du? Da dachte ich, das wäre so ein Wagen, aber die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Das sind, glaube ich, inzwischen schon Oldtimer. Und die kauft keiner. Und die verkauft mir die keiner. Jedenfalls nicht auf der Webseite.
Testarossa, heißt das nicht rote Hoden?
Das weiß ich nicht. Frag meinen Urologen.
Nee, warte mal. Testarossa heißt rote Kopf. Entschuldigung.
Roter Kopf?
Ja.
Testa heißt Kopf?
Offensichtlich.
Ach, okay, das könnte sein. Na klar, warum nicht? Mal italienisch wieder, ne?
Ja, Kopf.
Ja, okay.
Testardo. Und Testardo heißt stur. Sehr gut.
Mhm. Gut. Jedenfalls wollte ich keinen dieser Wagen kaufen. Das wollte ich dich nur wissen lassen. Ist falls du mal irgendwie an einem Dreh 3D-Duck rumspielst und denkst, ey, mach ich Philipp eine Freude?
Mhm. Nee, ich will auch keinen doofen Sportwagen.
Es gibt eigentlich bis heute keinen besseren Wagen als den Käfer. Ich habe irgendwie wieder, ich glaube, James Bond fuhr, glaube ich, in dem Film, an dem, den ich gerade sah, warum auch immer. Welcher war das überhaupt?
James Bond ist einen hübschen Sportwagen gefahren. Ich weiß, welcher Film das war. Jeder.
Ich glaube, der fuhr mal irgendwie, nein, in dem James Bond Film fuhr ein Käfer, glaube ich, irgendwie durchs Bild. Und ich dachte, es gibt keinen besseren Wagen, der mir besser passt, der besser zu mir passt, als ein VW Käfer.
Ja.
Bis heute.
Ja. Weißt
du? 3D, wenn du mal einen großen 3D-Drucker kriegst, bist du dran. Okay. Also bist du beauftragt. Okay.
Mhm. Weißt du, was passiert ist?
Nee.
Irgend so eine Sau ist mir in den Golf reingefahren.
Du hast wieder einen Golfunfall, einen Autounfall. Aber während du weg warst.
Mhm.
Ich glaube, es ist gerade eine Verzögerung. Ja, aber du warst weg und wie kaputt ist er? Was ist passiert?
Der ist nicht, also oberflächlich ist halt Lack und Blech ein bisschen angekratzt, aber die Sau ist halt abgehauen. Und das ist, also Versicherung sagt, schätzt 2500 Euro Schaden. Und ich bleibe auf ungefähr 400 Euro sitzen von dem Schaden. Ah, und halt Ärger und Werkstatt und Zeug.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, wie kommt man auf die Idee, da abzuhauen? Wie?
Ja, da schon deswegen mehr Überwachung. Ich bin Fan von so, da eine Kamera irgendwo. Und Sie sind weggefahren, aber schauen Sie mal hier, wir haben das aufgenommen.
Wieso hat dieser Parkplatz keine Videokameras? Also mein nächstes Auto wird in Kameras eingekleidet.
Ja.
Ich werde das ringsum mit Kameras behängen und wenn das nächste Mal irgendjemand mein Auto ankratzt, dann schicke ich die Bullen hinterher.
Ja.
Und dann schießen die den über den Haufen.
Also, ein Fluch, das ist echt was. Ich meine, gut, es ist ein Bahnhof, nur ein Blechschaden. Ne? Das ist immerhin was. Ich meine, das ist total ätzend. Aber also Unfallflucht ist immer richtig ätzend, richtig übel und zeugt davon so wenig Anstand und Cojones, dass man sagen muss, bei dir ist der Urologe völlig arbeitslos.
Mhm.
Wirklich total ätzend. Ich meine, das ist natürlich auch blöd, sagen zu müssen, hey, aber hey, was meinst du, wenn es ein prominenter Politiker war, der betrunken war? Vielleicht musste er Unfall fliehen. Oh, wir kriegen das raus. Wir kriegen das raus.
Also ich sag mal so, ich häng, wann war ich denn? Ich glaube, das war am Mittwoch, kann es sein? Ich hänge einfach eine Woche später, wenn die Leute nochmal, die dort das vielleicht gesehen haben, hänge ich einen Zettel an den Parkplatz. Und sag hier 500 Euro Belohnung, wenn ihr mir die Sau findet.
Dead or alive.
Ja, dead or alive. Jedes Mittel ist recht.
Ja, ich frage nicht nach Gesetzen. Ja. Und die Gesetze sollen heute Abend keine Rolle spielen. Und es gibt keine Zeugen.
Bringt mir den Kopf.
Ja.
Und sonst nichts bitte, danke.
Ja, zu Recht. Das ist, mein einziger Unfall, den ich gemacht habe. Ich habe ein paar Unfälle gemacht. Also keine dramatischen.
Ich hab den ja nicht gemacht. Ich war einkaufen.
Du bist ja nur Leidtragender.
Ja.
Ja, was ist das denn? Ja, das ist auch wirklich besonders ätzend. Ja, ich habe auch nie mit Unfällen zu tun, aber ich habe mich immer sofort gemeldet. Das ist immer, das klingt auch übertrieben. Ich habe einmal mit dem Zivildienstauto einen Steinpoller, habe ich glaube ich hier schon erzählt. Da habe ich beim Zurückfahren, das war so ein Ford Transit, das war ein großer Ford Transit und ich musste irgendwie irgendwelche Sachen kaufen in der Stadt, wo man eigentlich nicht parken kann, aber ich musste halt irgendwie parken. Und dann habe ich beim Zurücksetzen irgendwie so ein Steinpoller angefahren, der danach so ein bisschen schräg im Weg klemmte. Und bin in den Laden reingegangen, ich habe hier irgendwie was umgefahren, so, was mache ich denn jetzt? Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann haben die, das passiert dauernd, das passt schon, fahren wir weiter. Wahrscheinlich war es unterm Strich auch eine Unfallflucht. Vielleicht muss man das der Polizei melden. Ich weiß gar nicht, wie man das melden muss. Also ich weiß gar nicht, ob der Laden was damit zu tun hatte.
Gerade heute habe ich von der Polizei eine Meldung gesehen, du sollst bitteschön dich schleichen. Also wegen Corona sollst du bitte nicht die Polizei rufen, wegen Online-Betrug und so, das machen wir später. So ungefähr.
Ja. Nicht? Ja. Schlecht. Aber bei Mord aber schon, oder?
Ja, ja, also wenn es dringend ist, kommen sie, aber dann kein Händedruck. Der Polizist wollte mir die Hand geben.
Oha.
Habe ich gesagt, nee.
Der wollte dich loswerden. Das ist so. Hallo, Herr Hetzel. Ja. Guter Trick, aber du hast natürlich sofort Hände gewaschen und so, noch vor seinen Augen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Herr Oberkommissar, aber ich glaube, es ist Zeit, dass ich mir die Hände wasche. Gott, ich verfalle manchmal diesen Austin Powers. Jedenfalls denke ich, dass ich klinge wie Austin Powers. Und weil so. Ich nämlich, ja, oh, die zweite Dose schon.
Jetzt kommt der Corona-Affe.
Du bist so hart. Soll ich noch einen kleinen zweiten Friesengeist einbauen?
Ja, bitte.
Machen?
Also das ist jetzt der Yeast King, der Hefekönig. Und jetzt lese ich die Dose, bevor ich sie öffne. Furchtloser, gerissener, leidenschaftlicher Abenteurer und vor allem reich an Wissen, was die einzigartige Braukombination von Weizenmalz, erlesenen Malzen und aromatischen Hopfen angeht, der Yeast King. Von seinem Können lässt er jeden gerne wissen und prahlt, nicht ganz unberechtigt, mit seiner protzigen Hefeperlenkette und seiner noch pompöseren Hefeperlenkrone.
Und seiner protzigen Prostata.
Ob er diese eines Tages mal für... Ob er diese eines Tages mal verliehen bekommen hat und für seine Bierkreation zum Affenkönig gekrönt wurde oder, wie es so manche Gerüchte im Dschungel vermuten lassen, die Hefeperlenkrone gestohlen hat, bleibt wohl sein Geheimnis. Yeast King Sweet Pale Ale, die harmonische Symbiose von Geruch und Geschmack zwischen den typischen Weizenbieraromen Nelke und Banane und den blumig-zitrusfruchtigen Hopfensorten Mosaic and Yellow Sub.
Diese Dose ist ganz schön geschwätzig. Und außerdem brauchten all die Produkte so eine Story.
Ist halt Craft Beer, weißt du?
Ja, total. Wir haben irgendwie gewissen, ihr wisst doch auch, wahrscheinlich wissen das die normalen Kunden doch gar nicht, dass die so eine gehipsterte Quatschkacke kaufen. Ich weiß es nicht. Ich hau mal hier.
Egal, Teleprost.
Teleprost.
Jesus Christus. Ja.
Ja.
Du.
Den habe ich auch gerade gesehen, in diesem göttlichen Tropfen.
Der ist nix. Der ist nix.
Nein?
Nee.
Ganz schlimm.
Schmeckt
schlimmer
so,
als es.
Also, ich glaube, die Dose kostet irgendwie 70 Cent oder so.
Ja, das ist okay.
Den gleichen Geschmack kriegst du für 8 Cent am Hefewürfel.
Mhm. Ja, das ist dann günstiger Hefe.
Das Label lügt nicht, aber.
Ja.
Ja, der rote war gut, aber der blaue.
Ja, gut, merkt ihr das?
Ja.
Ja, rot ist gut, blau ist. Ja. Ja. So, heute Wahlen? Heute waren ja Wahlen.
Ja.
Ja, warst du Wähler? Bist du ein Fernwähler?
Ich habe Brief gewählt und ich habe den Brief heute Nacht noch eingeworfen, weil ich es natürlich nicht rechtzeitig geschafft habe. Ich hoffe, die haben den noch gezählt. Also ich weiß nicht,
bestimmt.
Ob die das in den Briefkasten jetzt nochmal aufgemacht haben.
Vermutlich, ja.
Hoffentlich.
Man du kann wirst nicht der einzige Nachzügler sein.
Man kann doch irgendwo nachsehen, ob sie deine Stimme gezählt haben, oder? Da war doch was.
Natürlich, du kannst anrufen und sagen, guten Tag, ich habe das und das gewählt. Ich habe CSU gewählt. Können Sie das bitte überprüfen?
Ja, ist richtig, haben alle hier.
Willkommen in Bayern. Grüß Gott. Ja.
Ich habe hier, also in München habe ich, glaube ich, nie Wahlwerbung im Briefkasten bekommen. Hier sehr wohl.
Ja.
Ich habe von der CSU, vom Bürgermeisterkandidaten, habe ich ein Dings in den Briefkasten bekommen. Der ist so... was war das? Ich glaube, verhinderter Politikwissenschaftler, hat es aber nur gereicht für einen Webdesigner oder so. So typische Karriere. Und der hat, glaube ich, einen Kugelschreiber aus Pappe beigelegt.
Aus Pappe?
Ist aber nicht von den Grünen, ne? Also hier, die ganzen Plakate von der CSU sehen aus, als wären sie von den Grünen.
Ja gut, die müssen auch gucken, wo sie bleiben.
Und dann habe ich noch Wahlwerbung bekommen von der FDP und ich glaube, das war's.
Mhm.
Ich fühle mich ein bisschen vernachlässigt hier.
Ich habe gar nichts bekommen. So wie du damals.
Mhm.
Ja, aber das fehlt mir aber auch nicht. Dafür kannst du keine 2 Meter gehen, ohne dass du auf ein Wahlplakat stößt. Und also ich weiß gar nicht, selbst auf dem Weg zum Dönermann, glaube ich, kommt man an 3, 4 Wahlplakaten vorbei. Übrigens, der Pizzamann hat zu. Wegen Corona.
Was?
Du, ich wollte gerade, ich habe gerade, hatte echt Hunger, ja. Ich hatte hungrig von, aus dem Büro. Und, da hatte, geh, mach noch so einen schnell, ich weiß schon, Timo wartet, aber den Schlenker mache ich noch schnell. Nimmst auch schnell mal schön so eine, hier Gorgonzola, Birne, Walnusspizza mit. Und dann war das dunkel, du. Und dann stand da dran, wegen Corona machen wir ja keine Pizza mehr gerade, wegen Sicherheit. Und dann,
Jetzt ist aber eng für dich.
Ja, also ich muss mal gucken, morgen gucken, wie es ein Dönermann geht. Geht nicht, dass der, wenn der jetzt auch noch zumacht, muss ich wirklich selbst kochen. Ich habe letztens selbst gekocht. Kein Problem, kann ich auch. Wokgericht, so bayerisch-asiatische Fusion-Küche. Wokgericht mit Weißwurstscheiben.
So Weißwurst süß-sauer.
Gewissermaßen, ja, ohne süß-sauer. Und das hätte ich auch machen können. Das könnte ich auch machen, Mensch.
Weißwurst süß-sauer. Ich habe noch keine Weißwurst aus dem Automaten probiert.
Gibt's die da?
Die gibt's da manchmal.
Muss man mal probieren, das ist nicht schlecht. Also Weißwurst ist schon was Gutes. So. Das esse ich auch. Also ganz selten hole ich mir Weißwurst hoch und das ist aber dann schon was Edles. Und da habe ich mir viel zu. Ich habe, wenn Philipp Hummelich einkauft und 8 Weißwurst kauft, die schaffe ich dann doch. Ich schaffe sie zwar am Stück zu essen, aber dann geht es mir nicht mehr gut. Und deswegen habe ich die aufgeteilt. 4 aß ich und 4 verkochte ich. Und verbrut sie in einem Asia-Fusion-Ding. Und das war ganz gut. So ein Wokgericht mit Weißwurst und allem möglichen Gemüse. Sehr gut.
Ja, Weißwurst immer. Bei dem Tauf-Buffet-Dingsbums
ja.
Bin ich gesessen neben meinem ewigen Widersacher Tino Tetzel. Dem besten Freund von Basti, der Tino Tetzel.
Ja. Und das stimmt, woher kenne ich den Namen? Ja. Tino Tetzel.
Ich müsste mit ihm einen Podcast machen. So wie Ali und Rudimente, weißt du? Also Tino Tetzel und Timo Hetzel nebeneinander beim Buffet. Und ja. Er hat mich darauf eingestellt und hat gesagt, hör mal, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das Buffet mehrstufig funktioniert. Und ich habe mich eingestellt auf, ich hau mich jetzt mit Pizza voll. Aber es war ja erst Frühstück und zum Frühstück gibt es keine korrekte normale Pizza, sondern da gibt es nur Frühstückspizza und andere Sachen.
Was ist denn Frühstückspizza?
Frühstückspizza ist so quasi Pizzabrot mit nur Käse oder nur Tomate drauf.
Boah, naja.
Und halt die üblichen Frühstückssachen, also irgendwie Bratkartoffeln und Eier und Speck. Und Hummus und Früchte und Tomate Mozzarella und solche Sachen. Ne?
Okay, damit kann man auch leben.
Ja. Das habe ich mich einmal durchgearbeitet und dann war es Zeit für die Weißwurst. Und der Tino Tetzel hat mir gesagt, langsam, sonst schaffst du mittags die Pizza nicht mehr. Mhm. Und das war ein sehr guter Tipp. Und dann habe ich eben langsam gemacht und habe halt nicht, dann gab es ja Weißwurst natürlich. Und habe ich ja natürlich nicht 2, 3, 4 Weißwurst reingetan wie sonst, sondern nur eine.
Warum?
Weil ich musste mich ja pacen, damit ich die Pizza noch schaffe. Und für die Weißwurst, und das ist die Diskussion, da hatten die eine Weißwurstkelle in dem Weißwursttopf drin.
Ja.
Das ist so wie eine Suppenkelle, aber weißwurstförmig und in der Mitte unten ist ein Loch drin. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist die beste Erfindung der Welt. Und manche Leute sagen, nee, das ist Bullshit, du kannst die auch einfach so rausfischen.
Ja, da bin ich da auf der Seite.
Friesengeist,
so, der hat gerade hier schön durch meinen Hals gebrannt.
Naja, und dann
okay, gab's... Okay, du hast die geklaut?
Was? Nein.
Die Weißwurst-Dings?
Die kann man kaufen für 25 Euro und die ist auf meinem Wunschzettel. Und wenn ich mal groß bin, dann kaufe ich mir die Weißwurst-Kelle, weil die einfach so gut ist.
Weißwurst, ich weiß nicht, ob das ist, naja.
Weißwurstheber musst du suchen auf Amazon. Ich tue einen Link in die Shownotes.
Ein Weißwurstheber auch noch, das klingt ja nochmal so komisch.
Ja, und dann habe ich ein bisschen das aufgegessen, dann habe ich ein bisschen gewartet, dann habe ich mir nochmal Erdbeerchen mit Joghurt geholt und dann, siehst du das Ding?
Das Ding sieht aber eher aus wie ein urologisches Instrumentarium, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. So ungefähr stelle ich mir meine Prostata-Untersuchung vor. So, Herr Seidel, wenn Sie einmal kurz bitte.
Es hat was von einem Spekulum.
Ja. Eine Mischung aus Suppenkelle und Golfschläger und irgendwie legen Sie bitte hier Ihren Penis rein.
Gut, die Weißwurst hat eine gewisse Ähnlichkeit.
Sehr viel kleiner. Es gibt ja auch so Weißwurst-Zubehör, als das ist ja auch sehr nett. Oh Mann, ey, was war das?
Friesengeist.
Ja, Friesengeist, ey, das habe ich noch nie gehabt, dass der so reinhaut.
Naja, und dann habe ich gewartet bis zum Mittag.
Ja, kam die Pizza ums Eck.
Dann kam die Pizza ums Eck und dann haben sie noch mehr andere Sachen aufgetischt, aber ich habe mich dann an die Pizza gehalten, weil das war eigentlich, weißt du, das war so meine Main Attraction.
Ja.
Und dann gab es noch mehr, da hatten sie dann noch andere Speisen in Schalen mit Sachen drin, aber das, ich habe es nicht mehr geschafft. Es ist einfach, es ist eine Riesenfrechheit, weil du hast nur sehr wenig Zeit, also so von, was war das, von 11 bis 2 oder so. Und da musst du das halt reinpressen.
Ja, das ist nicht schön. Das macht ja keinen Spaß.
Oder nee, das war nicht 11, es war 10 bis 2, glaube ich. 10 bis 2 mhm. wahrscheinlich. Und dann habe ich halt noch ein bisschen Pizza nachgelegt und dann war ich aber auch fertig für den Tag.
Okay, aber das war immerhin eine Taufe, die sich gelohnt hat. Für ja. alle Beteiligten.
Ja.
Mein Kind war getauft und du warst satt.
Ja.
Das ist okay.
Ja.
Ob das Kind satt war, interessiert wieder keinen Menschen, aber das ist egal.
Vermutlich hat das Kind auch irgendwas bekommen. Das Kind ist auch sehr verfressen, muss man sagen.
Perfekt.
Also das, es gibt so ein paar Fotos von dem Kind und irgendwie der Erwachsene, der das Kind auf dem Arm hält, sitzt am Tisch und hat einen Teller mit Essen vor sich. Und das Kind entwickelt solche Laseraugen und fixiert dieses Essen und es will auch dieses Essen und scheiße auf die Milch. Ich will jetzt endlich auch ein Stück Pizza, so sagt der Blick.
Nicht? Ja, das wird mal ein guter Erwachsener.
Ja.
Ich mache mir keine Sorgen um dieses Kind, es wird eine gute Zeit haben. Mein Hals ist ein bisschen angegriffen. Ich bin ein Wrack zur Zeit und das ist eine offene Stelle im Hals.
Also ich habe gelesen,
bemerkbar.
Also ich habe gelesen, so wenn man sich jetzt zum Beispiel selber Desinfektionsmittel mischen wollte, es kursieren Rezepte, die danach verlangen, dass man das mit Wodka auch erreichen könnte.
Ja. Ich glaube, da lacht Drosten.
Da lacht der Drosten, da lacht der Coronavirus und da sagt er, na ha 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 ha.
Mhm. Har har, du Idiot, du Narr.
Und dann habe ich nachgelesen, wie viel Prozent braucht man denn? Und da, ich habe diverse Angaben gefunden und das bewegt sich so alles zwischen 63-80% Alkohol, was man braucht.
Ja.
Damit der Virus aufgibt, das Virus aufgibt. Und dein Friesengeist mit 63.
Ja, da lacht er.
Da ist er vielleicht stimmt das, reicht das schon.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dem das abtreten will, ehrlich gesagt. Also Friesengeist, den trinke ich lieber selbst. Den gebe ich doch nicht hier mit dem Virus zum Saufen. Ne? Party! Habe ich so ein Ballermann-Virus und bin selbst noch nüchtern und muss das alles ertragen, wie es da so rum. Jetzt ziehen wir mal zum Seil. Und ich sitze, oh Mann, ich bin nüchtern und lese irgendwie Edward Snowden.
Und das Virus-Party.
Ja. Nein. Ja, ich weiß nicht. Das ist aber, glaube ich, kein Weg, auf den ich mich verlassen würde. Und ich würde erst mal hören, was sagt Drosten zu dem Thema.
Ja, bitte keinen medizinischen Rat von uns entgegennehmen.
Nein, bitte verlasst euch nicht drauf. Aber wir haben ja nicht so viele Ratschläge erteilt eigentlich, außer hört Drosten und seid keine Idioten. Keine hedonistischen Volltrottel, die sagen, hey, mir doch egal, ich mache trotzdem Party. Das ist schlecht.
Ja, das ist wahrscheinlich schlecht. Ich glaube...
Ja, ihren hüpfen herum.
Ich glaube, wer kann sich so gut wie es gut geht distanzieren, von zu Hause arbeiten, nicht aus dem Haus gehen. Das ist zumindest das, was ich jetzt tue. Und ich war ja sowieso die ganze Zeit krank und nicht aus dem Haus. Ja, also
ja.
Für mich ändert sich quasi nichts.
Ja, das, für dich ändert sich sowieso gar nichts. Du kannst ja immer Homeoffice machen.
Mhm.
Your home is ja your office.
Ja.
Und das ist natürlich beneidenswert. Das brauche ich auch mal irgendwann. Wenn ich dann meinen Jahrhundertroman geschrieben habe, mache ich auch nur noch Homeoffice.
Und beantwortest Leser-Fernbriefe.
Ja, genau. Und geht dann auf Lesungen, wenn es wieder geht. Es geht ja auch gerade alles nicht.
Kannst du online machen, machst einen Livestream, setzt dich hin, liest was vor.
Ja, wie Igor David, der macht gerade so Hauskonzerte, ja, der Pianist. Sehr gut. Der spielt dann abends bei sich zu Hause und überträgt das ins Internet hinein.
Sehr gut. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ich habe hier 2 bis 3 Optionen, wo ich meinen Schreibtisch, meinen normalen Schreibtisch hinstellen kann. Und ich bin gar nicht sicher, welches. Bitte?
Du hast einen normalen Schreibtisch.
Ich hab noch einen normalen Schreibtisch. Ich kenne
deinen Studiotisch.
Ja, das ist ein anderer. Und der stand im alten Büro im Nebenzimmer, nicht? Mein normaler Schreibtisch. Und ich bin gar nicht sicher, wo ich den hinstellen möchte. Wo das von der Produktivität her am besten ist.
In die Küche. Ich würde es in die Küche stellen.
Die ganzen Homeoffice-Spezies, die jetzt daherkommen, ja, ich arbeite seit 10 Jahren zu Hause und hier sind die besten Tipps der Welt, wie man da produktiv ist. Die sagen immer, also absurde Sachen, so, zieh dir eine Hose an, steh früh auf.
Na, bla. Spießer, totalen Spießer.
Was für ein Quatsch. Ja. Aber die sagen auch so, trenne das alles. Weißt du, trenne das alles, dass du nicht auf die Idee kommst, halt doch nur kurz an den Gefrierschrank zu gehen und so einen Eimer Ben & Jerry's reinzuhauen.
Ah, es kommt drauf an, was man arbeitet.
Also gerade so mein Job, ab und zu so ein bisschen Eis ist doch jetzt nicht schlecht.
Nee, ist bei mir, ich sehe es ja genauso. Ich sehe das genauso bei mir. Also so, ich hatte also den letzten Unterhaltungstext, den ich geschrieben habe, den habe ich tatsächlich in meiner Küche geschrieben, weil das gerade ging. Ich hatte da irgendwie Urlaub und musste das schnell machen. Und den habe ich in meiner Küche geschrieben und ich war umgeben von guten Dingen. Mhm. Und das hat nicht geschadet. Nee, ich glaube, das ist für so kreative Sachen ist es gut. Es ist, glaube ich, blöd, wenn du jetzt eigentlich ist es nie blöd. Das ist immer gut. Ist eigentlich immer gut.
Also weißt du, ich habe es auch nicht weit zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich müsste jetzt irgendwie, weiß nicht, was recherchieren für die nächste Sendung oder so und ich hätte jetzt aber gerne Salzstangen dazu.
Ja.
Dann wüsste ich jetzt genau, wo ich hin muss. Ist nicht weit.
Nee, aber es ist doch viel besser, wenn die Salzstangen schon da sind oder wenn du schon da bist, wo die Salzstangen sind. Dann kannst du einfach hingreifen und sparst dir den Weg. Das ist Zeitgewinn für den Job,
ja.
Für die Arbeit.
Siehst du mal.
Das kannst du bei jedem Chef durchboxen, wenn du einen hättest. Außer Gott.
Ja, wenn ich einen Chef hätte, dann würde es ganz anders aussehen.
Ja.
Dann müsste ich es wirklich jeden Tag eine Hose anziehen, zum Beispiel.
Unvorstellbar. Ja, nee, ja. Ach, ich glaube, das ist, Küche ist natürlich keine Option wegen eklig, ne? Also, das ist ja, na gut, du hast ja auch bestimmt so eine Dunstabzugshaube.
Dunstabzugshaube?
Dunstabzugshaube.
Nee, habe ich noch nicht.
Hast du noch nicht?
Nee, an. Ich habe tatsächlich sehr schwierig, eine zu finden, die mir gefällt und die bezahlbar ist und die
Dunst abzieht.
Zum Rest passt und die irgendwie, das ist, ich habe mal gesucht und dann habe ich irgendwie eine gefunden. Dann habe ich geguckt, was muss man denn da für einen Abluftweg nach draußen bauen. Mhm. Dann habe ich das irgendwie, diese Schlauchteile und diese Dinger und das war, dann habe ich aufgegeben und habe keine gekauft.
Naja. Ja, also bei mir wäre das, glaube ich, wegen eklig. Ich habe auch keine Dunstabzugshaube, weil ich hier so einen nicht sanierten Altbau habe hier und das ist irgendwie schwierig, da überhaupt irgendwas zu machen. Wenn man da brät, dann ist alles, was in der Küche ist, auch voll mit Brat. Und deswegen wäre es schlechter, das in den Schreibtisch hinzustellen. Herr Seidel, vielen Dank für Ihren Brief. Warum war er mit Fischstäbchen-Elementen benetzt, behaftet? Mit Anhaftungen von Fischstäbchen-Brat, Brataktionen. Und dann käme ich immer in irgendwelchen Erklärungszwang und das möchte ich nicht. Nee, also schreibt es ganz schwierig. Das musst du aber nicht in den Wohnraum, finde ich.
Nee, ne? Und ich hab so ein Problem, dass ich habe keinen ordentlichen Monitor. Ich habe der beste Monitor, den ich habe, hat mir der Basti geschenkt. Der ist von 2003.
Ja.
Und der könnte größer sein. Aber ich finde irgendwie nichts an modernem Monitor, was ich gern haben möchte. Und das Beste wäre eigentlich ein iMac, aber die iMacs sind seit Jahren nicht aktualisiert worden. Die kann man jetzt gerade nicht kaufen. Dann müsste man warten auf einen neuen iMac. Dann wären aber auch gleich wieder irgendwie 3.000, 4.000 Euro weg.
Und das stimmt.
Ich bin so ein bisschen computermäßig so ein bisschen unglücklich. Kleines bisschen.
Ja.
Und davon hängt natürlich auch der Arbeitsplatz so ein bisschen ab. Mein bester Computer ist jetzt so ein Mac Mini, der ist jetzt ein Jahr alt ungefähr oder ein bisschen mehr und der bräuchte halt irgendwie einen netten Monitor, damit das alles nett ist und der ist jetzt, neue macOS-Version hat den Monitor irgendwie zerstört. Da muss man jedes Mal, wenn man den Computer neu startet, muss ich jetzt das Kabel rein und rausstecken, damit der Monitor geht. Ein Scheiß.
Aha. Und das im Hause Hetzel.
Ja. Wir müssen jetzt aber nicht drüber reden, wie du vorher dich nicht an dein Passwort erinnern konntest.
Das stimmt. Ich muss morgen versuchen, mein eigenes Passwort zu hacken, weil ich nicht mehr weiß, wie mein Passwort war. Das ist auch spannend.
Das heißt aber du hast deinen Computer hast du seit Monaten nicht neu gestartet.
Ach, meinst du, ist das das Passwort, das Neustart-Passwort? Mhm.
Kennst du das?
Ja, klar. Ich dachte, es wäre ein komplizierteres. Ich habe inzwischen so viele Passwörter, ich komme mit denen echt durcheinander. Ach, das ist aber, ne, das weiß ich noch.
Eichhörnchen 75.
Urologenliebe 15. Weißwurstheber. Ich will Weißwurst, die werden dieses Wort niemals wieder aussprechen können, ohne assoziationsfrei aussprechen können. Es sieht wirklich bizarr. Also ich kann mir das schon in so manchen Fetischfilmen vorstellen, ehrlich gesagt.
Du kannst ja mit dem Weißwurstheber zum Beispiel auch das Gemächt aus dem Weg heben, damit der Urologe besser an die anderen Sachen rankommt.
Jetzt erledige ich mal hin, bitte. Verzeihen Sie, kann ich Ihnen irgendwie helfen, Doktor? Schauen Sie mal. Donnerwetter. Ja.
Und sogar steril aus Edelstahl.
Ja, der ist der gute. Wissen Sie, 22 Euro und ich kann Ihnen so richtig ein bisschen assistieren dabei. Ja, das wäre so ein Weißwurstheber. Hätte schon was für sich. Mal schauen, ob ich mir sowas nicht doch zulege. Aber ich finde es eigentlich albern. Die sind ja immer in Paaren. Also man kauft die immer so paarweise.
Ja,
ne?
Ja.
Und gibt sie auch paarweise ins Wasser. Mhm. Und dann kann man sie auch logischerweise mit einer Gabel einfach rausholen, indem man die Gabel dazwischen die beiden Würste tut.
Aber in dem Restaurant war ja immer nur eine einzelne Wurst im Wasser.
Ja, das ist das falsche Restaurant. Da musste man dieses Restaurant wechseln und sagen, was sind Sie denn für ein Restaurant?
Also, wenn das hier alles überstanden ist, dann gehen wir mal sonntags in dieses Restaurant und machen das leer.
Wir essen den guten Tag, Seidel und Hetzel, also Hetzel und Seidel. Wir essen jetzt alle Ihre Weißwürste auf. Bitte tragen Sie auf. Und dann, Sie lachen noch, Kellner. Warten Sie. Tragen Sie auf. Und dann tragen Sie alles auf. Und für jede Weißwurst, die wir nicht essen, dürfen Sie uns eine Backpfeife geben. Und glauben Sie mir, Sie werden nichts zu tun haben, junger Mann. Bringen Sie doch etwas Senf. Ah, sowas.
Ja, wie gesagt, ich habe ja mal von diesem Restaurant in Texas, glaube ich, berichtet. Das hat so ein Steakhouse irgendwie und die haben eine Herausforderung. Ich habe vergessen, wie viel, aber irgendwie sowas wie amerikanische Einheiten sind schwierig. 72, wie viel ist das? 72 Unzen in Kilogramm sind 2 Kilo. Also du kriegst 2 Kilo Steak gratis, wenn du es aufessen kannst.
Also die 2 Kilo. Mhm. Aber ist das viel?
Das ist relativ viel.
Ich kann das nicht einschätzen, überhaupt nicht. Aber naja, gut, aber das kann so man, glaube ich, machen.
4 Päckchen Hackfleisch.
Ja, und? Also, Gott.
Lächerlich.
Meine Güte. Welche Beilagen gibt es dazu?
Weiß ich nicht. Da gab es Regeln. Du darfst nichts trinken zwischendurch und du musst irgendwie, darfst nicht aufstehen und wenn du es nicht schaffst, dann zahlst du, ich weiß nicht, $100 oder sowas.
Was?
Sehr, sehr viel. Ja, also die Strafe ist auch groß, aber der Gewinn ist halt auch, du könntest so ein 2 Kilo Steak fressen.
Aber muss es Steak sein? Also bei Steak, glaube ich, also wenn du mir einen Münchner Schnitzel gibst, da esse ich dir 2 Kilo. Die esse ich schon auf. Das mache ich dann schon. Ich war letztens Schnitzel essen in einem Lokal, das mir sehr, sehr empfohlen wurde. Ich werde den Namen nicht nennen. Ich wünsche ihm alles Gute. Es wurde mir sehr empfohlen. Man sagte, Philipp, die Schnitzel dort sind die Schnitzel, die du essen möchtest. Und wir waren 3 Personen und wir bestellten 3 verschiedene Dinge von Fleisch. Und alle 3 sind praktisch eingeschlafen unter dem Essen. Und das Schnitzel war so okay. Das Schnitzel war okay. Das war jetzt nichts Gutes. Ich hatte Münchner Schnitzel, weißt du, mit Meerrettich und Senf. War okay. Die Bratkartoffeln waren die schlechtesten Bratkartoffeln, die ich in meinem ganzen Leben serviert bekommen habe. Wirklich richtig schlecht. Also so ganz komisch verbratene kleine Dinge, die also so ein Gewölz, so ein Gekrempel, Gekräuse, gebratenes Gekräuse und dann ab und zu so ein paar Riesen, ganze Kartoffelchen da drin. Das war richtig schlecht. Und ganz große Schwäche, die Apfelsaftschorle war extrem wässrig und extrem feinperlig. Ich mag Apfelsaftschorle still. Und das war immer extrem, also es schmeckte fast nur nach Wasser und es war super blubberig und das hat total genervt. Also diese ganz feinen, kleinen Und wir waren alle sehr ungewiss, saßen einfach alle unglücklich da und dachten, naja. Und das ist schade. Aber das, naja, wir waren mal in diesem alten Kreuz, weißt du, wir waren mal im alten Kreuz oder zum alten Kreuz, hieß es, glaube ich, und haben da wir auch Münchner Schnitzel gegessen, also ich.
Wir waren da zusammen. War das in so einem kleinen Eckchen?
Ja, genau.
Mhm, ja, ja.
Das war sehr gut. Das war ein sehr gutes Schnitzel.
Ja. Ich, hier in München. Ja. Das fällt jetzt auch eine Weile flach, ne?
Müssen wir selbst kochen, ne? In dieser Wohnung, in der ich wohne, wurde ja schon sehr, sehr viel gekocht. Große Köche schwangen hier die Pfanne. Und ich komme jetzt quasi so als kleiner Trottel hinterher und schwenke so meine Dönertüte. Aber auch ich werde eines Tages versuchen, vielleicht Schnitzel oder sowas zu machen. Ich weiß, es geht. Ich habe es hier werden sehen. Ich sah Schnitzel werden in dieser Küche. Und ich möchte es wieder aufleben lassen. Ich glaube, ich werde anfangen, hier zu kochen. Also richtig so coole Sachen,
Männersachen. Ich habe so eine Pfanne bekommen. So eine Edel, nicht Edelstahl, sondern eine eisengeschmiedete Gusseisenpfanne.
Ja.
Weißt du? Und da habe ich neulich ein Schnitzelchen gebraten. Und diese Pfanne ist noch relativ neu. Die muss so ein bisschen, weißt du, der muss man mal Bescheid sagen. Und die ein bisschen einbrennen. Und da habe ich ein Schnitzel rausgelassen. Also es war mehr frittiert als sonst was, aber das gehört auch so. Und das ist tatsächlich, da habe ich ein feines Biofleisch oder irgendwas gehabt und habe das da paniert und gebraten. Und das ist erstaunlich nett geworden, um mir mal selber auf die Schulter zu klopfen. Wahrscheinlich ja, war 80% des Verdienstes war die Pfanne.
Ja gut, aber Hauptsache, das danach fragt ja am Ende keiner mehr.
Und das ist wirklich nett geworden und irgendwie diese Pfanne, das ist so eine Pfanne, die musst du, eigentlich willst du die von Oma erben. Mhm. Ja? Aber ich habe keine geerbte Pfanne, also muss ich die selber herstellen und das wird langsam. Wenn ich die jetzt noch so ein bisschen, weißt du, dass die ihre Patina bekommt und dass die funktioniert und Zeug und die wird immer dunkler und es wird immer besser und ich hoffe, dass meine Erben irgendwann sagen, hey, diese Pfanne.
Ja. Seit 20, die ist ganz schön eklig. Ja, diese ganz, schmeißen wir ein bisschen lieber, zu viel Patina für meinen Geschmack.
Schmeißen wir lieber weg, nicht?
Ja, kaufen lieber mal eine neue hier. Von Ikea. Na gut, aber das ist natürlich, wenn das so eine Familienpfanne ist, dann, wenn deine Kinder sich darum ranken und so die Würstel da rauskommen, das ist dann schon so die Familienpfanne, die wird dann schon weitergegeben. Und kommt auf die Rückseite noch auf den Boden, kommt dann noch so ein Familienwappen. Mhm. Das wäre schon schön. Das wird dann einfach vererbt.
Also meine Oma hatte natürlich irgend so eine Pfanne, aber die ist natürlich weggekommen irgendwann.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was. Meine Oma hatte einen Gasherd, das weiß ich natürlich. Und meine Oma hat in meiner Erinnerung hauptsächlich da Schnitzel und Pfannkuchen rausgelassen.
So sind sie, unsere Großmütter.
Ja.
Die tun der Welt Gutes.
Und Kaiserschmarrn. Sie hat mir immer Pfannkuchen gemacht und ich gesagt habe, okay, Stopp, reicht. Dann hat sie den Rest zum Kaiserschmarrn verarbeitet, dann habe ich noch einen Kaiserschmarrn gefressen.
So als Nachtisch, ja. Pfannkuchen, völlig in Ordnung. Ja, stimmt, Pfannkuchen muss ich auch mal wieder machen. Mensch, wir haben so viel zu tun. Mhm. Ich habe auch ein bisschen frei, also ich muss Alturlaub abbauen, auch eine Strafe natürlich und ich werde jetzt kochen dann. Und das Pfannkuchen muss ich mal wieder machen. Mache ich mal gleich morgen. Eigentlich wollte ich ein bisschen weniger essen, aber Pfannkuchen kann man ja nicht, sehr frech, wenn man das nicht isst.
Nee, das geht schon.
Vor allem, wenn man sie selbst macht.
Ja.
Ich habe extra so Edelmehl gekauft. Unser Land. Weißt du, diese, die hier vor Ort, die Regionaldinger. Mhm. Und das sieht diese ganz, ganz edle Tüte, so ganz, ganz schick und ganz wie frisch vom Meier, vom Müller. Und ja, ganz, ganz großartig. Dann werde ich morgen mal werde ich morgen mal die Pfanne schwingen und so einen Pfannkuchen machen.
Mach sie mal.
Ja. Oh, das muss ich auch noch sagen. Der Kaiserschmarrn in diesem Schnitzelladen.
Aha. Auch nichts?
Gar nichts. Der war noch schlimmer als die Bratkartoffeln. Die haben einfach Schlons in eine Pfanne gegeben. Und das hart werden lassen. Und das war's. Und dann haben sie es irgendwie so grob mit so einem Pfannenwender zerstückelt.
Frechheit.
Und dann wie kleine Kuchenstücke praktisch serviert. Das war wirklich schlecht. Wirklich. Also das war eigentlich so das Schlimmste. Das war, glaube ich, der Rausschmeißer, wo man sagt, okay, nee, lass mal.
Ist das nicht also der Punkt, wo man einfach aufsteht und geht?
Sagen Sie, Sie wissen schon, wer wir sind, oder? Ich meine, Sie wissen, dass Fanku, das Pfannen in dieser ganzen Stadt, unsere Namen seufzen. Kaiserschmarrn-Sorten wurden nach uns benannt. Nein, das ist, das war ganz, ganz seltsam. Also ganz, da, nee. Also das Beste war, hätte man nur das Schnitzel serviert und vielleicht vier davon, hätte ich gesagt, okay. Aber Bratkartoffeln und Kaiserschmarrn waren schallende Ohrfeigen. Mhm. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Und diese Kombination von Personen, die dort am Tisch saß, die ist es gewohnt, Schnitzel zu essen und anschließend einen Kaiserschmarrn sich zu teilen. Mhm. Und wir haben bei Gott schon viele Kaiserschmarrne gegessen. Aber das war leider gar nichts. Obwohl die Leute, also die Bedienung super freundlich, sehr schönes Lokal, aber was bringt das? Das ist wie ein Puff, der schön ist und die Frauen zieren sich. Na, das kann man nicht mehr. Sagt man sowas heute noch? Nein. Also es klingt auch so wie so der Trucker aus den 80ern.
Nee, das ist, du könntest sagen, die Frauen haben mehr Bart als du zum Beispiel.
Ja, das ist gerade keine Kunst. Im Moment ist es keine Kunst. Im Moment ist es eine Kunst bei dir. Aber das ist, ich habe den Bart irgendwann abgemacht. Ja, der war schon ganz schön lang. Und ich habe den abgemacht, weil ich wirklich dauernd Speisereste da drin hatte, weil der zu sehr über den Mund ging. Und man war dann immer damit beschäftigt, den Bart auszuwaschen. Und das ist einfach total ätzend.
Ja, da muss man aufpassen. Also als ich den großen Bart hatte vor einem Jahr, den großen, großen Bart.
Den Umzugsbart.
Ja. Ja. Das wird schon schwierig. Ab einem gewissen Punkt muss man schon gucken, ob man noch mehr Essen isst oder Haare isst.
Ja. Man kann auch, vielleicht essen diese Hipster einfach nur bestimmte Sachen. Also, dass man so höchstens so Nüsschen essen kann, aber eben kein Honigbrot mehr. Ich hatte da total viel Honig im Bart. Und das ist, wenn man nicht dran denkt, wenn man so rausgeht, ne.
Ist das nicht so ein Film? Honig am Kopf?
Ja, genau. Wurde nach mir gedreht. Und dann hat man noch so ein paar verrückte andere Rollen reingeschnitten, reingebaut, aber das fand ich konstruiert. Ja. Honig am Kopf. Philipp Seidel in Honig am Kopf. Philipp, du hast ja noch Honig im Bad. Ja. Ja, wieso? Warum nicht? Warum? Ist doch egal, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr warum. Wo kommt der Honig her? Ah. Und dann brenne ich mit meiner Enkelin durch und wir fahren Zug und nach Südtirol und Abenteuer. Alles
nicht,
schön.
Nicht nach Südtirol.
Nicht mehr. Heute nicht mehr denkbar.
Nein.
Honig im Kopf wäre heute ein Film, der nicht mehr denkbar wäre, weil. Oh, ich habe meinen Friesengeist noch gar nicht ausgetrunken.
Jetzt aber.
Ich habe mir vorhin so wehgetan. Teleprost!
Teleprost!
Immer noch nicht ausgetrunken. Aber er tut nicht mehr so wie jetzt gerade.
Ja, ich glaube, wir sind dann langsam auch fertig.
Oh, das ist schon gleich 11, das ist schon ganz spät.
Ja. Wir machen mal für heute zu. Danke fürs Zuhören. Gebt gut auf euch Acht.
Ja.
Und
ja, passt genau. Bleibt einfach bitte gesund. Ich finde das schön, dass sich ganz viele Leute jetzt bleibt bitte gesund sagen. Das gefällt mir. Weil es, glaube ich, tatsächlich mal ausnahmsweise ernst gemeint ist. Und bleibt gesund, hört viele Podcasts. Ich glaube, es ist eine gute Zeit für Podcasts.
Ja, ja.
Wir sind ja quasi die bildlosen Netflixe.
Richtig. Und da kann man auch mal zum Beispiel jetzt so einen Podcast auf einfacher Geschwindigkeit hören, wenn man sonst ein bisschen aufdreht, dass es schneller vorbeigeht. Jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit, kann mal so einen Podcast in Ruhe anhören und sich zurücklehnen und diese Zeit abwarten. Und dann wird sicherlich alles bald wieder gut.
Genau.
Schönen guten Abend.
Ja, auf bald. Tschüss.